Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo.
Liebe Radio 1-Hörer, manchmal zweifle ich wirklich in Ihrem Geisteszustand. Das ist so schönes Wetter draußen. Sie sitzen in Ihrer vergammelten Küche. Da das Porzellan ist zerschlagen, seit Wochen nicht abgewaschen, verwahrlosen innerlich und warten auf diese tolle Sendung, die jetzt stattfindet. Da kann man sich doch ein tolles Transistorradio kaufen.
Das ist doch furchtbar, dass die Leute das noch machen.
Dass die das noch machen.
Dass überhaupt Radio in Berlin, und also Berlin ist ja ohnehin die Metropole der neuen Medien, dass da überhaupt noch Radio gehört wird.
Dass das noch gemacht wird.
Furchtbar.
An meiner Seite, ganz weit weg, der wundervolle, der einzigartige, der Mann, der gestern für uns da war, worum es heute geht. Wir gehen heute ins Herz, in die Apokalypse des deutschen Films.
Ich war sogar vorgestern da. Vorgestern war der Deutsche Filmpreis und ich hatte die große Ehre, ich erkläre jetzt nicht warum, aber
ich wollte doch noch sagen, wie du heißt. Das wissen die Leute doch nicht.
Wie heiße ich denn?
Du heißt Jan Böhmermann. Du bist ein toller Mann.
An meiner Seite, weit weg, aber auch da, Olli Schulz.
Hallo.
Wir sind heute in zwei verschiedenen Städten. Du bist in Berlin und ich befinde mich zurzeit in der Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, in Köln.
Ja, wie ist das Wetter bei euch in Köln da draußen?
Ja, beschissen wie immer, aber die hässliche Stadt macht das Wetter schön aus.
Die Stadt ist so hässlich, dass selbst das schlechte Wetter der Stadt nichts anhaben kann. Ist das richtig? Kann man ja, das so sagen?
Dass das sehr, sehr schlechte Wetter trotzdem immer noch schöner ist als die Stadt drumherum.
Ja, und bist du jetzt wieder gelandet? Du warst ja in Berlin, wir waren ja beide, ich war nämlich zwei Tage in Köln, jetzt bin ich wieder in Berlin und jetzt warst du zwei Tage in Berlin. Mensch, da sind wir aneinander vorbeigefahren. Das ist so ein bisschen eine Symbiose wie bei unserer Radiosendung, wir reden zwei Stunden aneinander vorbei und jetzt fahren wir auch schon aneinander vorbei.
Genau. Live imitating art.
Das ist es, so ist es. Ja, heute haben wir uns ein philosophisches Thema ausgesucht.
Es geht um den deutschen Film und zwar anlässlich des Deutschen Filmpreises, der vor zwei Tagen im Friedrichstadtpalast oder wie es zu DDR-Zeiten hieß, die Wolfgang-Lippert-Arena verliehen wurde und das war ein großes Hallo und ich hatte die große Ehre, persönlich dabei zu sein.
Da bin ich ein bisschen neidisch, dass du inzwischen dich so festgebissen hast, wie so ein Piranha in der Medienszene und tatsächlich eingeladen wirst zum Deutschen Filmpreis. Da werde ich nie in meinem ganzen Leben hinkommen.
Genau, ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, nach der Laudatio bzw. Dankesrede des Gewinners der besten männlichen Nebenrolle, Michael Gwistek, eine Witzschalte zu machen. Das ist quasi, um die ohnehin schon sehr, sehr gute Stimmung noch ein bisschen anzuheizen. Ja. Was aber sich als relativ schwierig herausgestellt hat, zum einen ist mir aufgefallen, dass ich absolut gar kein Talent habe. Und zwar während der Schalte.
Wofür hast du, also grundsätzlich kein Talent?
Grundsätzlich kein Talent, ist mir kurzzeitig da aufgefallen. Ja. Und dann war dieser wahnsinnige Moment, Michael Gwisteks Dankesrede, es war so toll, das war so...
Das war die beste Rede, der Höhepunkt der Sendung.
Und ich musste danach dann irgendeine Witzschalte machen, die wirklich unglaublich... Also ich habe, du weißt, mein Standard ist eh schon sehr, sehr niedrig. Und ich lasse Sachen durchgehen, wo andere sagen würden, oh Gott, das würde ich mich niemals trauen abzugeben. Aber ich würde sagen, das war eine unglaublich schlechte Leistung.
Du hast gesagt zu mir, du hast versagt. Ja,
nicht versagt, sondern ich würde sagen, ich habe grandios verkackt.
Hast du denn mit ihm selber geredet, auch mit dem Preisträger?
Ja, aber er hat sich total gefreut über den Preis und ich konnte nicht zu ihm durchdringen innerlich. Meine Witzfragen haben nicht angeschlagen und dann habe ich irgendwann meine Kamera verloren und blickte da in 700 Objektive, die mich alle anstarrten und wusste nicht mehr, welche davon meine Kamera war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, verdammt nochmal, das alles muss ich Iris Berben jetzt mit angucken.
Und
als ging es denn nicht eh schon.
Wo wurde das ausgestrahlt, deine Witzschalte?
Die wurde nicht ausgestrahlt, wurde zum Glück rausgeschnitten, weil die ganze Sendung anderthalb Stunden zu lang war. Und da hatte ich das große Glück dann, dass ich glaube, ich wurde zugunsten von Marius Müller-Westernhagen dann rausgeschnitten, weil Westernhagen durfte dreimal singen.
Ja, ich habe das gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, so blass und dünn und alt war er noch nie.
Ja, aber ich glaube,
er ist auf dem Höhepunkt seines Alterns angelangt.
Aber ich glaube, es war nicht Westernhagen, es kann auch sein, dass das...
Das Wachsfigurenkabinett hat einfach einen Roboter hingeschickt.
Nee, das war Andy Serkis, das war eine 3D-Animation. Und gespielt wurde Marius Müller-Westernhagen von Andy Serkis, der Mann, der auch Gollum Leben eingehaucht hat, oder King Kong, der saß mit so Ping-Pong-Bällen in einem grünen Anzug backstage und hat Marius gespielt und er hat seine größten Klassiker gesungen. Sexy, Currywurst und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz.
Jan, bevor wir über den Film, deutschen Film reden, was ja eigentlich das Hauptthema ist, würde ich gerne ein bisschen über die Inszenierung des Deutschen Filmpreises reden. Ich habe es mir im Fernsehen angeguckt und also erstmal bin ich fast vom Stuhl gefallen. Es fing damit an, dass eine Stimme aus dem Off gesagt hat, der deutsche Film ist sexy und dann kam Marius Müller-Westernhagen auf die Bühne. Das war schon mal ganz merkwürdig.
Das nennt man eine sogenannte Textbildschere und man hätte auch sagen können, wenn der deutsche Film sexy ist, okay, dann ist das Fernsehen notgeil, glaube ich. Und das Radio, underfucked.
Horny. Totally underfucked, das stimmt. Hast du vollkommen recht. Tja, und dann kam tatsächlich Marius Müller-Westernhagen und hat sexy gesungen. Also das war wirklich so einfach so mit dem Brett auf den Kopf gehauen, damit auch der Dümmste merkt, der deutsche Film ist sexy. Und auch nochmal der größte Erotikkracher von Marius gespielt. Und Marius war so dünn und er hat auch nur 30 Sekunden gesungen. Und er war so, ja. Ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich bin ja großer Fan seines Frühwerkes. Also wirklich.
Das ist übrigens der Groß, was uns trennt. Also wir haben ja viele Dinge, die uns ein, aber das trennt uns. Denn ich bin ja quasi qua Geburt, habe ich diese coole Phase von Westernhagen nie mitbekommen. Ich bin direkt 1986 mit Sexy eingestiegen. Ja. Und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Ich habe Marius Müller-Westernhagen nie als kultigen.
Aber die Platte, wo Sexy drauf ist, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche, ja? Aber die Halleluja, die ist gar nicht mal so schlecht. Also das war ja sein großes Comeback damals in den 80ern gewesen. Trotzdem natürlich nichts gegen Sekt oder Selters oder mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, seine große Phase.
Gib den Kindern das Kommando.
Ja, genau. Oder Männer.
Bochum,
all die großen Hits, die er gesungen hat. Ja. Tja, und dann durfte er 3 Lieder singen. Wie hat er das gemacht?
Das habe ich mich auch gefragt. Wie hat er das überhaupt gesundheitlich durchgestanden mit den engen Lederhosen?
Nee, ich frage mich, wie hat er das geschafft da jetzt, also, dass er da so eine Omnipräsenz kriegt? Also das,
weil ich, der glaube, ist Geld, auch schon ich glaube Geld oder vielleicht ist es vielleicht in gewissen Filmkreisen jetzt wieder hip en vogue, auf so einer ironischen Ebene Marius Müller-Westernhagen zu hören. Das kann ja auch sein.
Du meinst, die haben Schundluder mit seiner Persönlichkeit getrieben und er hat gar nicht gewusst, dass er eigentlich als...
Nee, das ist so ein bisschen so, wie wenn man so, keine Ahnung, Wickfield, so Eurodance aus den 90ern wieder hört, dass man auch Westernhagen mit so einem Augenzwinkern hört, also der Meta-Westernhagen.
Ah, so ironische Popkultur. Mhm.
Genau, aber ihn dann dabei kultig finden und nicht vorführen oder sowas, sondern ihn wirklich mit Respekt begegnen und sagen, er ist zwar musikalisch schwierig, aber und auch menschlich nicht der einfachste, aber trotzdem, er hat Großes geleistet für die deutsche Musik, für den deutschen Rock.
Marius hat mich so enttäuscht, ich habe mir die DVD gekauft, seine so 3 Stunden Dokumentation über Marius, die wirklich sehr aufschlussreich war und sehr interessant. Da wurden Bilder gezeigt aus der WG, wo er gewohnt hat mit Udo Lindenberg, Otto Walkes, und er hat darüber
Klaus erzählt.
Klaus Kinski, Werner Herzog, alle in einem großen Haus gewohnt damals.
Werner Herzog, Iris Berben. Werner Herzog hat übrigens gewonnen.
Ich weiß, der hat einen Preis gewonnen und der Applaus hat gar nicht aufgehört. Aber ich würde gerne noch kurz über die Inszenierung reden. Also was mich am meisten schockiert hat, war das deutsche Fernsehballett oder das Friedrichstadtpalast. Und mit Neonfarben, das sah aus wie aus einer Zeit, die es nie gegeben hat und die es hoffentlich auch nie geben wird. Das war also wirklich so jenseits aller.
Wieso? Aber das verstehe ich jetzt nun nicht. Also
ich fand es wahnsinnig uninspirierend. Da dieses Ballett, wenn da.
Nein. Also ich fand die Inszenierung, muss ich jetzt mal wirklich zur Ehrenrettung sagen, die Inszenierung war ganz, ganz toll. Und man hat den Spagat versucht zwischen Popkultur und Anspruch. Und ich glaube, das ist gelungen. Also spätestens als...
Entschuldigung, wenn ich mal kurz lachen muss.
Spätestens als Samuel Finzi, den ich eigentlich nur kannte als den Mann aus der Ergo-Werbung, als der gesungen hat, da habe ich gewusst, jetzt.
Ja.
Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe...
Du hast einen großen Spender und einen großen Mäzen, heißt das, glaube ich, oder der dich seit Jahren unterstützt und der aus der Medienszene...
Mein Mentor.
Aus der oberen Riege kommt. Genau. Den Namen wollen wir nicht sagen, er hat jahrelang für Sat.1 gearbeitet und Harald Schmidt unterstützt.
Genau. Und der hat mich da eingeladen und jetzt wäre das, glaube ich, auch wenn ich jetzt was Schlechtes darüber sagen würde, würde das so klingen wie der schlechte...
Dann lass mich das doch machen.
Der schlechte Verlierer, weißt du, erst die Witzeinspieler verkacken, sich vor aller Leute Augen lächerlich machen und dann im Nachhinein nachtreten und sagen, dass die ganze Veranstaltung scheiße war. Ich fand die Veranstaltung wirklich sehr, sehr gut.
Also ich kann eine Veranstaltung nicht ernst nehmen, wo neonfarbene Balletttänzerin so über so eine schwarze Bühne tanzen und dann da so erotische, anmutende Bewegungen aus den 70er Jahren machen.
Allein wenn du das schon sagst, kriege ich eine leichte Erektion.
Ich weiß, du bist aber auch leicht zu erregieren. Das ist ja auch eine Sache, die wir schon länger wissen, seit wir zusammen im Zelturlaub waren.
Auch Dinge, die uns trennen. Wieder Dinge, die uns trennen. Ganz kurz, Dinge, die diesen Wort Beitrag jetzt trennen sollten von dem nächsten heißen Musik hier bei uns bei Radio 1.
Hast du die Musik heute ausgesucht?
Die habe ich heute nicht ausgesucht. Die Musik entspringt heute die kommt aus der Radio 1 Musikredaktion.
Trotzdem kommt ein toller Song jetzt.
Die haben richtig was drauf. Hören Sie mal rein, wir hören uns gleich wieder.
Hier ist Boy.
Radio 1, sanft und sorgfältig, 16:16 Uhr. Es ist Sonntag, der 28. April 2013 und wir sind die Sendung, in der der Film zu Hause ist bei Radio 1. Wir reden heute ausschließlich über den Zustand des deutschen Filmes. Deutscher Film, das werden viele von Ihnen nicht kennen, das ist das, wo Deutsch geredet wird.
Richtig. Und jetzt war gerade der Filmpreis, ist verliehen worden.
Vorgestern?
Vorgestern, bester Film, Oh Boy, würde ich gerne sehen. Hast du den schon gesehen?
Habe ich leider nicht, habe ich leider keine Zeit zu gehabt.
Jetzt geht es aber erstmal darum, also diese Veranstaltung ging 4 Stunden, glaube ich, und wurde runtergekürzt auf 2. Du warst
genau.
Selber vor Ort, ja?
Ich war selber vor Ort und wurde dann auch, mein mickriger, total beschissener Beitrag wurde rausgeschnitten. Und auch zu Recht, weil eben Westernhagen Platz brauchte und Emotionen und so. Und,
ach du armer
Tor. Ja, und dann hab ich überlegt, wie kriege ich diese Schmach psychologisch verarbeitet, und habe dann gedacht, vielleicht ist es hilfreich, jetzt einfach auf dem deutschen Film rumzutreten und rumzutrampeln.
Nein, das wäre zu einfach. Ja. So ein Typ bist du nicht. Du bist einer, der doppelbödig arbeitet.
Genau.
Aber es gibt jemand anders, der hat auf den deutschen Film rumgetreten, und zwar hat der...
Welches Schwein? Welches
sag Uwe mir Boll, der deutsche Regisseur. Uwe
der
Boll.
Der hat doch nie irgendwas geleistet für den deutschen Film.
Uwe Boll, der in Amerika seine Filme produziert.
Der hat noch nicht ein einziges Mal richtig Förderung abgezogen.
Hat er auch nicht, aber er hat Folgendes geschrieben, darf ich das kurz vorlesen? Er hat auf Facebook geschrieben, während der deutsche Filmpreis lief, hat er geschrieben, wenn ich gerade den deutschen Filmpreis sehe, könnte ich komplett kotzen. Iris Berben sagt, hier treffen sich die Leute, die Film lieben. Und ich sage, nein, hier treffen sich die seit 30 Jahren auf Kosten des Steuerzahlers reich geworden sind, ohne jemals erfolgreich gewesen zu sein. Diese Wichser leben alle nur von TV und Fördergeldern. Oh.
Ja, lass uns das vielleicht mal positiv drehen. Also ich finde das eine richtige Entscheidung von Til Schweiger, aus der Academy auszutreten, weil ich meine eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, man kann von Til Schweiger halten, was man möchte, und von den Filmen und vom Tatort, aber der einzige, der in Deutschland momentan populäres, erfolgreiches, kommerziell erfolgreiches Kino macht, ist Til Schweiger und Matthias Schweighöfer.
Das stimmt.
Und die kriegen dann so Publikumspreise, so Trostpreise mit spitzen Fingern überreicht. Aber das kann doch nicht sein eigentlich.
Nee,
das sind doch die eigentlichen Stars.
Das sind eigentlich, das muss man wirklich mal sagen, ich gucke mir auch keine Til Schweiger Filme an, weil ich keinen Zugang zu den Filmen habe. Die sind mir
intellektuell nicht in der Lage dazu bist.
Genau, weil ich nicht in der Lage bin. Und trotzdem muss man sagen, er streicht sich keine Fördergelder ein. Er lebt nicht auf Kosten des Steuerzahlers.
Und wenn, dann zahlt er sie zurück.
Und wenn, dann zahlt er sie auf Heller und Pfennig zahlt er die sogar zurück.
Genau. Noch.
Dann kommt er direkt mit dem Klingelbeutel vorbei und packt das aus, was er alles in der S-Bahn eingespielt hat.
Genau.
Und jetzt ist es nun mal so, dass ganz, ganz viele Menschen, und da hat Uwe Boll vielleicht sogar ein bisschen recht, also es wird wahnsinnig viel Geld jedes Jahr verbraten für Filme, die sich keine Sau anguckt.
Um mal Zahlen zu nennen, 2,7 Milliarden Euro Fördergelder im letzten Jahr geflossen in den deutschen Film, und 23 Millionen Zuschauer haben diese Produkte mit diesem Geld gefördert.
Das ist kein guter Schnitt, würde ich mal sagen. Jetzt, also ich bin nicht so gut im Kopfrechnen.
Also man kann ja mal gucken, also wenn die Leute einfach 10 Euro Eintrittsgeld bezahlt hätten, dann wären das 230 Millionen Euro. Das wäre das Budget für den deutschen Film eigentlich. Wenn man jetzt mal so ganz marktwirtschaftlich denken würde. Was wir nicht tun, wir sind ja bei Radio 1, wir sind links angehauter, auch der Wohlfühlsender, wo alle auf ihre Kosten kommen. Genau, Alternative. Aber ich meine, das ist halt die Frage, muss man Film unterstützen, sollte man das machen? Welcher geförderte Film ist in den letzten Jahren dir aufgefallen, Olli? Du bist ja auch ein richtiger Movie-Maniac.
Wenn ich hier offen sprechen darf, ich bin kein Movie-Maniac mehr. Ich war wirklich in den 90er Jahren, habe ich mir jeden Film angeguckt, alles Mögliche. Mir fällt jetzt aber auch keiner ein, der mit Fördergeldern wirklich zu einem großen Erfolg geworden ist. Also die meisten Filme sind so, wo man sagt, ja, ganz nett vielleicht. Oder man guckt sie nicht, weil sie nachts um 1 auf Arte laufen, und da guckt man, dass man schon länger am Rechner und ist auf der YouPorn-Seite und muss dich kurz vorm Schlafen gehen nochmal stimulieren. Und deswegen kenne ich mich gar nicht so mit den Förderfilmen aus.
Aber dann lass uns doch mal auf die Schauspieler gehen. Wer ist denn für dich die deutsche Marlene Dietrich?
Weiß ich nicht, ich kann nur eins sagen, ich finde, dass Tom Schilling zu Recht den Preis bekommen hat, weil ich habe in letzter Zeit Filme mit ihm gesehen, zum Beispiel Unsere Väter, Unsere Mütter, und er hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja. Sehr, sehr guter Film. Oh Boy,
sehr
guter,
ist gesehen. Auch ein sehr sympathischer...
sympathisches Thema. Zweiter Weltkrieg.
Zweiter Weltkrieg ist, das ist unser Lieblingsthemen. Zweiter Weltkrieg, das mögen wir beide gerne, ne?
Das mag der deutsche Film auch gerne. Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Ich meine, das sind doch immer die Knaller. War der Untergang, wurde der gefördert zum Beispiel?
Ganz bestimmt, der Untergang wurde gefördert von den Alliierten.
Das kann sehr gut, Herr Böhmermann.
Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Nee, aber der Tom Schilling zum Beispiel, der hat auch eine ganz, ganz rührende, ergreifende Laudatio.
Die wurde rausgeschnitten.
Was?
Auf die Barbara Sukowa gehalten.
Ja, wurde rausgeschnitten. Wahrscheinlich, weil es zu gut war.
Also nur ein kleiner Teil von ihm wurde drin gelassen. Du hast mir erzählt, er hat noch gesagt, jetzt wurde hier so viel gelacht, jetzt wollen wir mal ernst werden.
Genau.
Und das hat man leider nicht im Fernsehen gesehen.
Ja, vielleicht, weil den Machern des Fernsehpreises oder Filmpreises aufgefallen ist, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo er das gesagt hat, noch gar nicht gelacht wurde, und deswegen passt es logisch nicht. Tobi ist in der Leitung, er hat angerufen über die 0331 70 99 111, und ich kann Sie, liebe Radio 1 Hörer und liebe Sie, ich weiß, Sie sind da draußen echte Freunde des deutschen Filmfans.
Helfen Sie uns, den deutschen Film zu verstehen.
Ja, oder ihn zu retten oder ihn vielleicht auch gerne niederzureden zugunsten des niederländischen Filmes oder des polnischen Filmes, der dann anstelle des deutschen Filmes in Deutschland eingeführt wird. 0331 70 99 111. Tobi, hi.
Hallo.
Hey. So, du möchtest Uwe Boll verteidigen. Also du bist auch der Meinung, dass Uwe Boll mit seinen Kraftausdrücken recht hat, wenn er so über den deutschen Film spricht.
Nee, das ist jetzt wiederum eine andere Sache, zumal er halt selber halt da früher diese Medienfonds selber in Anspruch genommen und das auch heftig kritisiert würde. Aber ihr habt jetzt Uwe Boll so dargestellt, als wäre ein erfolgloser Regisseur. Was ja
nein, stimmt. Überhaupt nicht. Das
Tobi,
niemand.
Kannst du die Wolldecke aus dem Mund nehmen? Ich höre dich so schlecht.
Die Wolldecke?
Oder hast du irgendwas, ist das so Fusseln am Mund oder so? Das hört sich so gedämpft an, wenn du redest.
Ne, ich bin im Westen, das ist ein bisschen weit weg.
Wo bist du, im Westen?
Ja.
Igitt. Ich spucke auf dich.
Wir sind hier ein astreiner Ostsender, wir wollen keine Wessis, wirklich. Tobi, tut mir leid. Also
Scheiß Wessis.
Die Wessis sind hier nicht
besser so Wessis.
Aber lass mich kurz wenigstens Uwe Boll verteidigen, ja. Weil es ist der einzige deutsche Regisseur, der es geschafft hat.
Regisseur.
Oder Regisseur.
Dreimal für die Goldene Himbeere nominiert zu werden und die auch einmal gewonnen hat. Das hat kein deutscher Regisseur bis jetzt geschafft. Für Blood Red und Postal hat er ja sogar gewonnen, weil Postal überhaupt kein schlechter Film ist. Also,
und er hat Kohle gemacht ohne Ende, aber mit den richtigen Leuten zusammen und ist vor allem ein sympathischer Zeitgenosse. Ne? Und er nimmt sich nicht so ernst. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
Und er ist vor allem menschennett. Also,
ja. Er ist nicht zu allen Menschen nett. Ich kann mich an eine sehr gute Aktion erinnern, die Uwe Boll vor 3 Jahren gemacht hat. Da hat er alle Kritiker aufgefordert, gegen ihn eine Runde zu boxen und ist in den Boxring gestiegen. Und die haben gedacht, das ist so ein Promo-Gag und ganz witzig. Und Uwe Boll hat richtig zugeschlagen. Der hat die wirklich teilweise krankenhausreich geschlafen. Der hat die Leute, die seine Filme verrissen haben, hat er alle eingeladen. Und es waren, glaube ich, 10 Kritiker, die dann auserwählt worden sind. Und die sind alle eine Runde gegen ihn in den Ring gegangen. Und den hat er so dermaßen die Visage zertrümmert teilweise.
Mir ist gerade was eingefallen, Olli.
Ja?
Das Problem an Til Schweiger ist überhaupt nicht, dass er so wettert gegen den deutschen Film, sondern dass er einfach nicht aus seinem Kopf bekommt, dass es ihm total scheißegal sein kann. Weißt du, was mich an, wenn ich Til Schweigers Hasstiraden und Til Schweigers Verzweiflung in Interviews höre, dann ist eigentlich das eigentlich Schlimme, dass er sich überhaupt drum kümmert, dass die Leute sagen, Til Schweiger macht scheiß Filme und so. Der soll einfach weitermachen, der soll sich einfach nicht...
Aber davon kann sich doch keiner freimachen, der in der Öffentlichkeit ist, dass es ihn immer auch ein bisschen wehtut.
Aber gerade, ich meine, Til Schweiger, der ist der deutsche Rambo, der deutsche John Rambo, sowohl hinter als auch vor der Kamera, dass der sich davon nicht freimachen kann. Dass der nicht einfach... das einfach an sich vorbeiziehen lässt, ist doch egal.
Du, ich habe ihn neulich auf einer Party getroffen und da war
ja, das habe ich gesehen.
Da war der leider nicht sehr gut auf mich zu sprechen.
Ja, weil du auch völlig besoffen warst.
Ja, ich hätte mich nämlich gerne mit ihm über die Zukunft des deutschen Films unterhalten.
Und zwar auch genauso über die Zukunft des deutschen Films.
Ja, ich wollte das Eis brechen, indem ich gesagt habe, wir haben früher mal Fußball in Niendorf gespielt.
Gar nicht aus Hamburg.
Der kommt gar nicht aus Hamburg, aber der hat in Niendorf ein Haus oder gehabt, das weiß ich auf alle Fälle.
Ja, das vielleicht, aber auch nicht.
Naja, also nichtsdestotrotz, Tobi, bist du noch da? Hast du die Fusseln aus dem Mund genommen?
Ja, und was ich doch immer sagen wollte.
Ja, komm, lass es raus.
Glaubt daran, woran ihr glaubt.
Das ist richtig.
Du bist ein toller Mann, Tobi, und das ist toll, dass du deinen buddhistischen Kurs weitergeführt hast über die letzten Monate und jetzt zu der Erkenntnis gekommen bist, glaubt daran, woran ihr glauben müsst.
Genau.
In diesem Sinne, fühl dich in so eine alte Gardine eingewickelt, die 30 Jahre im Altenheim hing und die jetzt ganz eng an deinem Körper ist und dir ganz viele Geschichten erzählt aus der Vergangenheit.
Wo so kleine Fruchtfliegen rauskommen.
Genau, und vielleicht wirst du irgendwann so eine tolle Geschichte kriegen, dass du selber Drehbuchautor wirst.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Ich habe ja seit, Jan, ich habe seit... Hä? Seit 2 Jahren trage ich ein Drehbuchskript mit mir herum.
Das gehört, glaube ich, dazu, wenn man aus Berlin kommt oder in Berlin wohnt, dann muss man ein Drehbuch haben, sonst wird man gar nicht in die Stadt reingelassen.
Ich habe dir vielleicht die Geschichte schon erzählt, trotzdem muss ich sie nochmal loswerden, weil ich glaube...
Ist das mit dieser Pferdewelt unter der Ränder?
Nein, nein, nein. Ich glaube tatsächlich, dass ich einen der besten deutschen Filme drehen könnte, weil ich schon das Drehbuch dafür habe. Und die Geschichte, es geht um Rainer Werner Fassbinder, den großen Regisseur Rainer Werner Fassbinder.
Der war auch eine Zeit lang Sportkommentator.
Ja.
Guten Abend allerseits.
Naja, und die Geschichte ist jedenfalls die, dass ein junger Regisseur versucht, den besten Film seines Lebens zu machen, aber nicht die zündende Idee hat. Mhm. Und dann fährt er nach München zum Grab von Rainer Werner Fassbinder und gräbt die Gebeine aus von Rainer Werner Fassbinder.
Und die leben
Knochen,
aber noch?
Nein, die leben nicht mehr. Und dann fährt er nach Hause und macht aus den Knochen Seife. Und dann wäscht er sich damit. Und dann wäscht er sich unter der Dusche mit der Seife von Rainer Werner Fassbinders Knochen und hat auf einmal die genialste Idee seines Lebens. Und schreibt
einen Film mit Günter Kaufmann. Allerdings gibt's ein Problem.
Und dann macht er einen super Film und der Film ist mega erfolgreich und dieser junge Regisseur wird zum gefeierten Star der deutschen Filmszene und das einzige Problem ist, jede Nacht, wenn er in seinem Haus ist, erscheint vor seinem Bett der Geist von Rainer Werner Fassbinder und will seinen Teil des Erfolges haben und gespielt wird Rainer Werner Fassbinder von Armin Rohde, finde ich. Armin Rohde spielt Rainer Werner Fassbinder.
Nicht zu verwechseln übrigens mit Heinz Hönig.
Und dann kriegt der Film nämlich eine spookige, Heinz Hönig kommt nämlich jetzt ins Gespräch, dann kriegt der Film so eine spookige Atmosphäre und dieses Haus ist besessen von dem Geist von Armin Rohde beziehungsweise Rainer Werner Fassbinder und der muss vertrieben werden und dieser Jungregisseur weiß nicht, wo er, an wen er sich wenden soll und dann geht er zu einem Prediger, zu einem Priester, gespielt von Heinz Hönig. Und Heinz Hönig kommt dann in das Haus und führt einen Exorzismus durch und vertreibt den Geist von Rainer Werner Fassbinder aus dem Haus. Ich finde, da ist alles drin.
Da ist alles drin. Und Vertreibung ist auch drin, das ist auch mal ein schönes Thema.
Vielleicht ist es ein bisschen morbide mit der Seife und den Knochen, da kommen wieder, aber ich weiß trotzdem,
dass das ein Mystery Comedy ist.
Das ist ein offener Aufruf jetzt an Til Schweiger und auch an Matthias Schweighöfer, weil das momentan die Global Player im deutschen Filmbusiness sind, die beide ohne Filmförderung.
Die können's.
Und ich bitte, also ich habe noch weitere kleine Details, die ich euch gerne privat erzählen würde, wenn ihr euch mal meldet und zusammen mit mir diesen Film ausarbeitet.
Einfach
wollt.
Just call us 0331 70 99 111. Olli, wir müssen ganz kurz einen der beeindruckendsten Soundtracks der deutschen Filmgeschichte einspielen. Hier ist
Zwei Nasen tanken super mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Der Titelsong.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, da sind wir wieder. Das fröhliche Duo aus dem Osten.
Scheidemann hieße heute She-Mail übrigens.
Scheidemann heißt She-Mail? Das habe ich nicht verstanden. Hä?
0331 70 99 111. Es ist der deutsche Film, um den wir uns heute kümmern in dieser Sendung. Noch 90 Minuten möchten wir mit Ihnen, liebe Radio 1-Hörer, über den Zustand oder den Tod oder das Aufleben des deutschen Filmes sprechen. Anlässlich des Deutschen Filmpreises. Die sogenannte Lola, die schönste Überschrift zum Thema Lola habe ich übrigens, ich weiß gar nicht, im Internet gelesen. Lola Solala.
Das war die Überschrift. Das war,
muss ich schon sehr
von lassen. Der Gala oder was?
Von der Gala.
So. Und wieso so lala? Weil wegen der Inszenierung wahrscheinlich.
Weiß ich nicht genau. Den Artikel habe ich nicht gelesen. Ich lese eh immer nur Überschriften.
Ja, irgendwie finde ich das so ein bisschen fragwürdig. Werner Herzog, den ja viele verehren, der ja auch wirklich sehr eigenwillige Sachen gemacht hat, konstant versucht hat, seinen künstlerischen Weg weiter fortzusetzen, wird auf einmal abgefeiert, nachdem er fast 20, 30 Jahre völlig ignoriert wurde in Deutschland.
Also, naja, nicht ignoriert. Er hat ja anderswo kommerziell erfolgreiche Filme gemacht. Ich habe den gesehen.
Also jetzt wird's aber hast du mit ihm gesprochen?
Ich habe mit ihm gesprochen, auf einem Festival in New York haben wir uns mit ein paar Kollegen da hingeflogen, haben Werner Herzog Filme angeguckt und da war er auch live und in person. Ja. Und da hat er dann erzählt, dass er Filme verachtet, die gefördert sind. Also da in Amerika hat er das erzählt und ihm ist es immer am allerwichtigsten, dass die Leute quasi dafür bezahlen und er einen kommerziell erfolgreichen Film macht, weil ansonsten nützt es überhaupt nichts. Er hat dann irgendwie, da waren so viele Filmstudenten und er hat dann gesagt, ja, diese ganzen Kurzfilme, die auf den Festivals laufen, auf der ganzen Welt, machen wir uns nichts vor, das ist genauso gehaltvoll, als würde man den Film einfach seinen Freunden zeigen. Das bringt überhaupt nichts. Das müssen halt Leute im Kino sehen, die dafür auch bezahlen. Das ist so die Einstellung von Werner Herzog. Und deswegen war der, glaube ich, ein paar Jahrzehnte nicht so gern gesehen auf so Veranstaltungen.
Das kann gut sein. Ja. Ich finde, also was mich daran deprimieren würde, Regisseur zu werden, einen Film herzustellen, das ist ja manchmal eine Arbeit, über die über 5 Jahre hinweg geht. Du musst die Fördergelder kriegen, du musst das Drehbuch schreiben sowieso und so. Und dann machst du deinen Film, hast da irgendwie 2 Jahre für gearbeitet und dann beginnt die Dreharbeiten. Oh. Dann hast du nochmal ein Jahr Dreharbeiten. Dann dauert es nochmal ein Jahr, bis der Film ins Kino kommt. Und dann ist der Film im Kino und wenn es ein Flop ist, läuft da eine Woche und hast du 4 Jahre deines Lebens dafür dich ausgebrannt, dass ein Film eine Woche im Kino lief oder 2. Wenn du Glück hast, ist es natürlich ein Mega-Erfolg, aber die meisten Filme verschwinden doch wieder in der Versenkung und vielleicht sollten einfach weniger Filme gedreht werden oder mehr darauf geachtet werden.
Ja, oder man gibt Til Schweiger und Matthias Schweighöfer einfach das ganze Geld und die machen dann die Filme.
Die machen das schon für uns, ne? Die drehen dann vielleicht auch mal einen Fassbinder-Film.
Vielleicht. Oder müssen ja nicht selber vor der Kamera spielen, sondern können ja einfach auch produzieren, weil die haben die Connections, die wissen, wie es geht. Ich finde eh, denen müsste man viel mehr Macht und viel mehr Vertrauen entgegenbringen, weil die haben es wenigstens, die bringen das wenigstens, weißt du? Oder Bully Herbig.
Nein.
Habe ich jetzt gesehen, er hat eine riesige Rolle in einem amerikanischen
Film. Ich glaube, so riesig ist sie gar nicht. Aber er hat eine Rolle im amerikanischen Film.
Ja, genau.
Und er spielt einen Comedian, glaube ich auch.
Er spielt einen Zauberer.
Zauberer, genau.
Was mich aber gewundert hat, er war dann irgendwie, ich glaube, gegen Ende taucht er auf einmal nicht mehr auf. Also völlig unlogisch. Wahrscheinlich war er nicht mehr verfügbar für die Dreharbeiten, weil er sich um die Zukunft des deutschen Filmes kümmern musste und er war einfach nicht mehr da.
Oder der Regisseur hat sich gedacht, ach Mensch, bis jetzt okay, ja komm, das aber dann reicht jetzt auch.
Das reicht.
Jetzt reicht's.
Kann auch sein. Wolfgang ist in der Leitung. Er hat angerufen über die 0331 7099.
Wolle ist weg, wird mir gerade
ein Zeichen. Achso, dann ist es Joost. Entschuldigung, Joost. Joost.
Ja?
Joost Heesters, hallo.
Hallo.
Hey Joost, na, wie läuft's?
läuft alles super momentan.
Just, du klingst sehr jung, du bist jugendlich. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin jetzt 14.
14, das ist eigentlich zu jung für Radio 1. Ich hoffe, das weißt du, ne?
Ja, das. Ich habe mal gedacht, heute ist Sonntag und da kann man sich das auch mal gönnen.
Genau, Sonntag sind 14-Jährige wie 28.
Genau, da wird das Alter aufgedoppelt bei uns in der Sendung. Wie siehst du denn die Zukunft des deutschen Films, Just?
Ich sehe die gar nicht so kritisch, weil ich denke, dass auch ganz gute deutsche Filme rausgekommen sind.
Nenn mir einen, der in letzter Zeit rausgekommen
ist. Zum Beispiel?
Letzter Zeit, das Experiment, das war 2001 irgendwie.
Da warst du noch nicht mal geboren.
Da warst du zwei.
Ja, aber das ist jetzt in den letzten Jahren rausgekommen. Ja, ihr habt ja schon gesagt, das dauert auch lange, sowas zu produzieren.
Nee, du hast den Film doch jetzt gerade in der Schule gesehen, gib's doch zu.
Nee, der war mir ein bisschen zu gruselig, den wollte ich nicht ganz sehen.
Ah, okay.
Ach, hast du ihn nicht zu Ende geguckt?
Aber
den habe ich nicht zu Ende geguckt.
Guck mal, du bist 14 Jahre alt. Du bist Rezipient der Zukunft, Zuschauer der Zukunft. Du zahlst in 10 Jahren dafür. Vielleicht in 20 Jahren gestaltest du den deutschen Film selber mit. Wie müsste der deutsche Film sich verändern, damit du den noch mehr gucken würdest, als du ihn ohnehin schon schaust?
Wahrscheinlich müsste er ein bisschen dümmer werden.
Dümmer?
Ja.
Damit er dich anspricht jetzt, oder warum?
Ja, ich glaube, der ist immer... Sein Intellekt ist, glaube ich, nicht hoch genug.
Deiner?
Oder der des deutschen Films, der Intellekt.
Na, der ist vielleicht zu hoch.
Ich glaube, das hatten wir auch schon mal als Thema, dass die Menschheit immer dümmer wird. Und in 10 Jahren, das ist ja dann, da kann man ja nicht mehr solche Filme rausbringen, über die man nachdenken soll.
Das also, stimmt. Das geht ja nicht. Und wie du vielleicht weißt, wenn du die Sendung fleißig regelmäßig hörst, dass Olli und ich auch daran mitarbeiten, dass die Menschen immer dümmer werden.
Das ist unser Hauptziel.
Genau.
Das freut mich auch.
Ja.
Deswegen
höre
ich das ja auch.
Jan, eine Sache muss ich mit dir nochmal besprechen, Jan. Mhm. Und zwar, pass auf, es ist ja wirklich so, wenn ein Popstar sehr, sehr erfolgreich ist, dann darf er irgendwann einen Film drehen. Und so war das jetzt zum Beispiel mit Sido und Bushido, den beiden Rappern, die durften beide ihre Lebensgeschichte verfilmen und haben dann Filme gedreht. Und früher war das in den 80ern so, da war Peter Maffay sehr erfolgreich. Und da gibt es einen Film, der heißt Der Joker, mit Peter Maffay als Privatdetektiv oder als Kommissar, der durch eine Explosion die Beine gelähmt bekommt und dann im Rollstuhl Fälle löst. Und ich glaube, sie haben diesen Film nur gemacht, weil der sowieso so klein ist und der sieht immer aus, wenn er im Rollstuhl sitzt, obwohl er natürlich geht. Und dann haben sie ihn da reingesetzt und haben dann ihn nicht mehr so viel Körperaktivitäten machen lassen müssen. Und ich glaube, das wurde erst mitten im Film reingeschrieben, diese Rolle, dass er diesen Unfall hat, weil das alles irgendwie nicht so hingehauen hat mit der Körperfunktion bei ihm. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ein Star richtig groß wird, dann darf er irgendwann einen Film machen. Und meistens ist der Film dann, wenn man ihn rückwirkend sieht, richtig scheiße. Schau dir mal die Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filme an.
Ja.
Die kultet man ja so ab. Da habe ich mir jetzt die DVD gekauft von zwei Supernasen und das ist nicht zu ertragen. Da ist nicht ein geiler Gag, nicht eine Pointe, nichts, was irgendwie zündet.
Aber und Olli, willst du jetzt schon wieder ein Denkmal vom Sockel holen?
Nein, nichts gegen Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die haben tolle Sachen in ihrem Leben gemacht. Aber es ist halt sehr, sehr oft so, dass wenn jemand irgendwie omnipräsent ist oder gerade eine große Medienerscheinung ist, dass der dann auch einen Film drehen darf. Und wenn dann die Jahre so vergehen, der Film ist meistens erfolgreich, aber die Jahre vergehen und der Zahn der Zeit nagt an diesem Film, dann ist das meistens nur noch irgendwann scheiße.
Ja, pass auf, Gegenbeispiel.
Nimm mir einen Film von, kennst du noch von Paul Breitner aus den 80ern, den Film Potato Fritz? Das war ein Western.
Club Las Piranhas, Habe Kerkeling zum Beispiel. Ich sag nur Club Las Piranhas, Habe Kerkeling.
Das ist aber was völlig anderes.
Ich rede jetzt von einem
Menschen, der normalerweise kein Schauspieler ist.
So.
Habe Kerkeling ist ja sowieso Komödiant und der hat ja außerdem mit Total Normal eine der besten Komödien aller Zeiten meiner Meinung nach gemacht. Der hat ja sowieso extrem gut abgeliefert. Aber so Leute, die eigentlich nichts mit Schauspielerei zu tun haben, wie halt Sido, Bushido, Mike Krüger, Thomas Gottschalk, die drehen dann so Filme, weil Leute reingehen einfach, um den Typen zu sehen.
Das ist doch immer noch so.
Olli. Ja, das ist immer so. Aber wenn dann.
Es gibt sogar Leute, die sind eigentlich Musiker und dann werden die einfach zum Fernsehen geholt und müssen da irgendwelchen Quatsch machen.
Das gibt es auch, ja. Aber es gibt auch welche, die haben erst im Fernsehen gemacht, Schülerfernsehen nämlich, mit 12 oder 13, 14, machen dann Musik und gehen dann wieder zum Film und Fernsehen. Solche gibt es auch, Jan. Ich zum Beispiel. Ich bin so einer.
Ich auch.
Hast du gerade aufgestoßen?
Nein, das muss der Just gewesen sein, der 14-jährige Rüpel mit seiner River-Cola.
Den haben wir schon lange rausgeschmissen. River-Cola gibt's nicht mehr.
Dann war es vielleicht der Geist von Rainer Werner Fassbinder, der uns hier ins Mikrofon gerülpst hat.
Würdest du denn, wenn die dich jetzt fragen würde, wenn du jetzt noch berühmter wirst, Jan, ne? Und man sagt dir, hier, du bist gerade so omnipräsent, Jan, die alle wollen dich im Kino sehen. Was für einen Film würdest du machen wollen? Was würdest du eine Comedy-Sache machen oder ein Drama? Würdest du vielleicht so einen Krebskranken spielen?
Ja, genau. Also ganz wichtig, ich möchte, wenn ich die Gelegenheit habe, einen Film zu machen, möchte ich zeigen, dass viel mehr in mir steckt, als nur Quatsch und Gehaltloses. Da möchte ich zeigen, dass ich auch ein tiefgründiger Typ bin. Und da würde ich einfach eine Komödie machen, wo aber der, ich würde den Hauptdarsteller halt geben dann, das ist ja klar. Aber ja, ich habe irgendwas, eine letale Krankheit, Krebs. Und habe noch einen Traum und möchte einmal noch zum Meer oder einmal noch, keine Ahnung, einmal mit
einem, oder einmal noch da irgendwie die große Liebe aus dem Zweiten Weltkrieg wieder treffen.
Ja, irgendwie sowas, genau. Und dann muss ich eine Zeitmaschine erst erfinden, um dann zurückzufliegen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auf jeden Fall wäre auf jeden Fall ein dickes Problem, eine Krankheit oder
das kommt
ein großer Konflikt, weil das immer gut ankommt. Und ich würde den Film auch wenn das gar nicht inhaltlich begründet ist, komplett in Schwarz-Weiß machen. Weil das kommt immer gut. Und mit so Operngesängen, anstatt einem normalen Soundtrack. Und dann würde ich, würde ich halt sehen, viele lange Einstellungen. Weil wenn man zum Beispiel so ein Rauchen einfach so an der Zigarette ziehen und dann sehr, sehr lange, das muss man gar nicht inhaltlich begründen, das macht man einfach nur so und dann denken alle schon, Mensch, der ist totally deep. Der ist total deep, der Typ ist deep.
Ich glaube aber, es ist ja in Deutschland auch gerne mal der Fall bei deutschen Filmen, dass man gerne ein Drama dreht mit jemandem, der irgendwie der eine Todeskrankheit hat oder so irgendwas ganz Schlimmes oder seine Vergangenheit aufarbeiten will. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so oft vorkommen, weil es sind zwei ultimative Filme gedreht worden, die ich beide fast am Stück, also innerhalb einer Woche gesehen habe. Und zwar Halt auf freier Strecke, der einfach kaum zu ertragen ist, obwohl er wahnsinnig gut ist, meiner Meinung nach.
Andreas Dresen.
Ja, unheimlich guter Film. Habe ich wirklich, wirklich geliebt. Und dann habe ich von Haneke Liebe gesehen. Und die beiden fast in einer Woche. Danach bist du erstmal selber ein gebrochener Mensch. Diese Filme brechen dich, weil die so dermaßen an die Substanz gehen. So. Ja. Und ich glaube, die beiden Filme sind sehr, sehr schwer zu toppen, weil die wirklich qualitativ und auch emotional auf einem Level sind, wie all die anderen Scheißdramen. Selten.
Vielleicht muss man einfach wieder den deutschen Film neu denken. Also zurück zu den Wurzeln des deutschen Films. Also
wieder mal einen Western drehen zum Beispiel.
Ja, oder noch subtile Propaganda einfach. Subtile Propaganda, staatlich finanzierte Propaganda. Dass die Leute einfach mal, so wie der Staat möchte, die Laune verändern. Ne, also wenn draußen gerade jetzt mal im Beispiel Zweiter Weltkrieg, wenn draußen Krieg ist, dann macht man was, wo die Menschen dann ihre Gefühle wiederfinden und wo die getröstet werden zum Beispiel durch Filme. Nicht aufgerüttelt werden, nicht niedergemacht werden und schlecht drauf werden, sondern dass die getröstet werden durch den Film vielleicht.
Oder Facebook, ich kriege Nachrichten bei Facebook, du wirst gefragt, Jan, was hältst du eigentlich davon, dass Cloud Atlas jede zweite Auszeichnung bekommen hat, obwohl der Film nicht mal deutsch ist?
Ja, das stimmt ja nicht.
Er ist von Tom Tykwer gemacht.
Tom Tykwer, der ist zwar mittlerweile, glaube ich...
Aber den hat Tom Tykwer nicht alleine gemacht, sondern den hat Tom Tykwer gemacht mit den beiden Brüdern von den wie heißen die Brüder?
Ja, aber wo einer ist jetzt ja leider transsexuell geworden.
Ja, genau. Die Wacholski-Brüdern, genau. Tom Tykwer und die Wacholski-Brüder haben diesen Film zusammen gemacht. Das ist ja so eine halb, also deutsche Beteiligung mit drin, kann man sagen.
Genau. Das ist also ein total Gender...
Ich habe den dreimal versucht, auf einer illegalen Seite im Internet zu gucken, bin dreimal eingeschlafen. Das war vielleicht die Strafe.
Das war beim Versuch, den runterzuladen. Du, da muss ich ganz kurz mal eben, Olli, ganz kurz.
Ja.
Kürzlich hat ein Kollege von mir...
Oh, jetzt, warte mal, jetzt kommt ein Schwank aus deinem Leben. Jetzt müsste ich eigentlich die Rubrik, ich habe die Rubrik jetzt gerade sowieso nicht. Hau raus.
Kürzlich hat ein Kollege von mir Post vom Anwalt bekommen. Hat eine Folge Walking Dead runtergeladen, illegal, als Torrent.
Ja, ja.
400 Ocken musste der bezahlen.
Für eine Folge?
Für eine Folge. Haben wir dann mal zusammen ausgerechnet, aber die letzten 15 Jahre illegal Sachen runtergeladen, hat sich trotzdem noch gelohnt.
Bei mir auch. Ich bin noch nie erwischt worden und ich lade wie, also jetzt nicht mehr so viel. Aber ich habe
lade nie irgendwas runter. Bist du bescheuert, Olli? Man kann doch nicht illegal Sachen runterladen.
Nee, finde ich auch nicht gut. Aber meine Platten,
ne? Das Adrenalin kurz. Ach scheiße, wir sind ja gerade im Radio. Das kann man nicht machen.
Nee, die Sache ist die, dass wir meine Platten, ich bin ja nebenberuflich Musiker, dass meine Platten auch von allen Leuten runter. Es dauert keine 2 Stunden, wenn ich eine Platte veröffentliche, alle 2-3 Jahre mal. Zu keinen 2 Stunden ist auf jeder Tauschbörse vorhanden. Kannst nichts gegen machen. So ist das nun mal. Und dann denke ich doch so ein bisschen an das Quid pro Quo-Prinzip.
Das heißt, wenn...
Ich lade mir, wenn Tom Tykwer sich meine Platte runterlädt, dann lade ich mir von ihm Cloud Atlas runter. Und ich weiß, dass Tom Tykwer meine Platten hört.
Genau.
Und weißt du, und wenn Marius Müller-Westernhagen meine Textideen klaut, ne, und das runterlädt illegal, in seinem Haus in Winterhude sitzt.
In Williamsburg
sitzt, genau. Und sich die ganzen Fragmente raussucht, die besten Fragmente aus meiner Platte und das verarbeitet, dann hole ich mir doch von ihm seine neue Platte und seine Doku auch noch.
Und hier kommt der neue Song von Marius Müller-Westernhagen. Hier ist er. Sexy in Radio 1.
Kylie Minogue und Locomotion war das.
Ja, aber was studiert eigentlich die Tochter von Katja Riemann?
Weiß ich nicht.
Meine Tochter studiert Tanz.
Tanz studiert die?
Ja, wusste ich gar nicht.
Wusste ich jetzt auch gar nicht.
Übrigens Katja Riemann, wo wir gerade schon vom deutschen Film
reden. War die auch da? Hast du die gesehen?
Die war auch da.
Erzähl mal von ein paar Stars, gib mir ein bisschen Gossip jetzt. Und die Zuhörer sind nicht immer so, die wollen jetzt nicht nur Analysen vom deutschen Film. Gib mir ein paar Gossips, so also Stars.
Ich glaube,
Mit Augenkontakt.
Ich glaube, ja? Anna Loos, kennst du Anna Loos? Anna Loos?
Ja,
ich glaube, Anna Loos ist mit Jan-Josef Liefers zusammen.
Ich glaube,
den ganzen Abend da rumgefingert.
Ja, auch auf dem Sitz oder was, ne? Also da, während die Veranstaltung lief.
Die haben da rumgeknutscht, ich glaube, die sind fest zusammen. Oder zumindest eine Affäre. Dann Katja Riemann sieht hinter den Kulissen noch viel strahlender aus als vor den Kulissen. War kurz einmal draußen, als sie ihren Preis in Empfang genommen hat oder irgendwie sowas, musste mal kurz Fotos machen. Und dann lief sie ganz hektisch zurück, weil sie zurück in den Saal wollte und musste sich beeilen und rief dann einfach nur irgendwo hin. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang?
Und dann kam einer, hat sie in die Hand genommen.
Nee, eben nicht.
Und dann stand sie da alleine und hat die Veranstaltung verpennt oder was?
Nee, sie ist dann da, also hat dann, glaube ich, relativ schnell geschaltet, dass sie einfach durch die Tür rein muss, durch die sie rausgekommen ist und ist einfach wieder reingelaufen. Und ansonsten war das wirklich eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Veranstaltung.
Heiner Lauterbach war wieder mit seiner neuen Geliebten Jenny Elvers da, habe ich gehört.
Heiner Lauterbach und Jenny Elvers sind wieder zusammen, genau. Das war auch, ist ja auch...
Auch Gossip Talk gewesen?
Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so öffentlich ausbreiten sollen, weil das hören ja doch schon einige in Berlin und Brandenburg. Also, aber gut, kann man ruhig mal sagen, ist ja kein Geheimnis. Heiner Lauterbach ist wieder mit Jenny Elvers zusammen.
Ja.
Und der holt sie jetzt raus aus dem Alkoholsumpf.
War Jan Vetter da?
Jan, welcher, der von den Ärzten?
Nein, der aus der Norddeutsche.
Der war nicht da, der bereitet sich, glaube ich, gerade auf seine neuen Folgen Großstadtrevier vor.
Okay, und ist wieder untergetaucht sozusagen im Hafenbecken.
Genau. Nee, ansonsten, also gossipmäßig lief da nicht viel. Ich habe aber auch nicht aufgepasst. Ich bin dann direkt nach der Veranstaltung so um 10 oder sowas, bin ich ins Hotel und habe dann irgendwie, keine Ahnung, Fernsehen geguckt und bin eingeschlafen.
Hast du eigentlich einen Freund, der Schauspieler oder eine Schauspielerin als Freund, Freundin? Also so gute Freundin oder so. Kennst du jemanden aus dem Schauspielerbereich? Oder? Also mit dem du, jemand, der so im Film, wo du sagst, Mensch, kenne ich?
Nee, ne? Nee. Ich halte mich da auch fern von. Das ist mir irgendwie, hat meine Mutter auch gesagt, halte ich fern von solchen Leuten. Die haben teilweise mit Drogen zu tun.
Jetzt soll auch immer sehr schwer sein, weil der Schauspieler ist ja immer in seiner Rolle gerade drin. Mhm. Und so, und ist immer die ganze Zeit, stell dir mal vor, du hättest deine Frau, deine Freundin.
Stell dir vor, deine Freundin ist Schauspielerin.
Schauspielerin. Oh, und dann ist die gerade in so einer Rolle drin und, oh, und spielt gerade eine 50-jährige versoffene Alkoholikerin, die in Marzahn Messi ist.
Ja, oder du,
und Swinger. Oder Messi und Swinger gleichzeitig.
Oder du weißt, die
Und die will dann auch das, genau, hör mal zu. Ja. Die ist Messi und Swinger und will gleichzeitig, muss sie das auch wirklich im wahren Leben so durchziehen. Und du wohnst mit ihr in einem schönen Haus irgendwo im Vorstadt von Köln und dann da versifft die das und dann kommen immer so fremde Männer und so. Könntest du das aushalten? Wäre die wahre Liebe so stark, dass sie es aushalten könnte?
Nee, ich lasse ja eh die Menschen sofort fallen, sobald mir irgendwie ein Furz quer sitzt. Ich bin da ganz rigoros.
Ja.
Leute, ich habe eine Null-Toleranz-Politik. Wenn mir irgendwas nicht passt, wird jemand sofort fallen gelassen. Zack, weg.
Ja.
Wegwerfgesellschaft, auch emotional. Nee, aber eine Schauspielerin als Freundin oder als Frau, da weißt du nicht, wenn die dann tagsüber dreht mit Christian Berkel, dann küsst du die abends und dann weißt du, das hat Christian Berkel auch, musst du das in der Rolle küssen.
Ja, aber die gehen ja so auf. Eine gute Schauspielerin geht ja auch genauso wie ein guter Schauspieler auch von seiner Rolle. Die küssen sich ja dann wirklich. Das ist ja nicht mehr so mit Filmkuss, sondern da wird gezüngelt, was das Zeug hält. Das ist ja alles Quatsch. Das war vielleicht in den 70er, 80ern noch in dem spießigen Deutschland so, dass man so angetäuscht hat. Aber inzwischen züngeln die alle rum. Die treiben es ja alle miteinander, die Schauspieler. Also vor, hinter der Kamera, die Weihnachtsfeier.
Diese Schauspieler und am allerschlimmsten sind die Regisseure.
Die treiben das mit jedem.
Habe ich auch gehört. Dass die das wirklich mit allen. 0331 70 99 111, wenn Sie Mitglied der Schauspielergewerkschaft sind und da was zu sagen wollen. 0331 70 99 111.
Wenn Sie wollen, dass ich eine Generalvollmacht für Sie übernehme, können Sie sich auch gerne melden.
Und wenn Sie mit uns über was ganz anderes sprechen möchten, zum Beispiel über Ollis Karriere.
Ja, oder wenn Sie Ihr Schweizer Bankkonto abstoßen wollen. Auf meinem Konto ist noch genug Platz für Ihr Schwarzgeld.
0331 70 99 111. Gleich in der nächsten Stunde
geht's wieder los.
Eine Liste, die großen fünf machen. Zweimal die großen fünf. Einmal die großen fünf überbewertetsten deutschen Filme.
Richtig.
Und dann von deiner Facebook-Seite.
Ja, hat sich Silly Schröder gewünscht. Und ich finde es eine famose Idee. Sie hätte gerne die großen fünf Gerichte beim Griechen.
Sehr
und
gut.
Das finde ich so toll. Das werden wir ja jetzt auch. Gleich haben wir kurz Pause und ich werde die großen fünf Gerichte beim Griechen definieren, zusammen mit meinem Kompagnon.
Und dann bestellen und essen.
Und dann bestellen wir die und essen die zusammen. Jeder für sich. Du hast so einen guten, es gibt wenig Griechen, die per Haus liefern.
Ja,
oder?
Und ich habe noch einen ganz anderen Tipp für dich, Olli. Hör mal hier.
Ja?
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hi.
Hey, hallo. Da sind wir wieder zur zweiten Stunde, die Morningshow am Nachmittag bei Radio 1.
Hallo liebe Radio 1-Hörer, hier sind Olli Schulz und Jan Böhmermann. Rufen Sie an 0331 70 99 111. Das Thema heute lautet,
Der deutsche Film.
Tja, und wir haben beide nicht den Gewinnerfilm gesehen. Oh boy. Oh,
zum Glück ist Wolfgang da. Wolfgang, bist
wir
du da?
Wir sind genau wie bei der Bild-Zeitung. Gibt es ja Bildreportleser. Hm. Gibt es bei Radio 1 Radio 1 Reporter, die für uns unterwegs sind und für einen kleinen Hungerlohn für uns Filme angucken und dann berichten darüber. Wer braucht denn noch Knut Elstermann, oder?
Wolfgang, hallo.
Hallo.
So, du hast also den Film gesehen, oh boy, und hast auch eine Meinung dazu.
Legal oder illegal vorneweg gefragt?
Ich habe ihn sogar tatsächlich legal gesehen.
Und waren viele Leute im Kino?
Nicht sehr viele, und ich hatte es dann im Anschluss sehr bereut, dass ich überhaupt Geld für diesen Film ausgegeben hätte. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn mir illegal angeschaut.
Warum?
Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Also ich habe nämlich nur Gutes gehört.
Mit großen Erwartungen reingegangen, hat ja schon irgendwie alle möglichen tollen Kritiken bekommen und habe mich wirklich gefragt, ob ich im falschen Film sitze. Deswegen wollte ich jetzt auch mal fragen, ob ihr den Film auch gesehen habt. Aber ihr habt es, glaube ich, gerade auch gesagt, ihr habt ihn beide nicht gesehen. Nee.
Ne? Ist es eine Komödie?
Ist es eine Komödie, bestimmt.
Es ist eine traurige Komödie.
Es ist eine Loser-Komödie.
Genau, traurige Komödie soll auch ein Stück weit Drama sein, glaube ich. Aber im Endeffekt ist es einfach nur sterbenslangweilig. Man fragt sich wirklich, also ich habe die Minuten gezählt, ich habe mir wirklich ernsthaft überlegt, ob ich rausgehen soll. Und als der jetzt noch diesen Preis gewonnen hat hier beim Deutschen Fernsehpreis, dachte ich mir, also ich weiß nicht, ob ich der Einzige auf der Welt bin, der das einfach diesen Film für schwachsinnig
hält. Jetzt müssen wir mal ganz kurz deinen Geschmack ein bisschen überprüfen, Wolfgang. Was sind denn so Filme, die dich berührt haben? Gibt es da, kannst du also ein, zwei deutsche Filme nennen, die in letzter Zeit die dir gut getan haben, wo du sagst, ja? Oder bist du grundsätzlich jemand, der sagt, deutscher Film, eigentlich nicht so mein Ding?
Finde ich eigentlich grundsätzlich gut. Also ich habe wie heißt der hier, das Leben der Anderen habe ich mir angesehen.
Sehr gut.
Oder super Film.
Oder Männerpension zum Beispiel.
Der Supervive.
Ja. Also ich gucke mir gerne auch intellektuellere Filme an. Ich hätte jetzt auch gedacht, oh boy, würde auch in diese Richtung tendieren, aber es war eben wirklich gar nicht so. Und das war gerade, weil ihr auch vorhin gefragt hattet, was sollte denn, sagen wir mal, was müsste denn passieren, damit es vielleicht auch irgendwie ansprechender ist. Also ich finde, auch die genannten so Männerpensionen und so weiter und so fort, die sind meistens, finde ich, sehr, sehr flach.
Ja.
Und das ist auch dieser Oboy-Film gewesen, finde ich. Also der war von flach, daher.
Männchen, also ich habe gerade einen kritischen Blick mir gegenüber sitzen. Der Germa sitzt mir gegenüber, unser Redakteur. Redakteur ist das falsche Wort. Unser Haustechniker, der hier im blauen Kittel vor uns gerade sitzt und einen Zollstock in der Tasche hat. Und der fand den Film toll. Er sagt, der einzige schwache Auftritt war von dem gestern ausgezeichneten Nebendarsteller. Vergiss den Namen immer. Fitzgeraldo.
Fitzgeraldo Gwistek, genau.
Genau. Und der soll angeblich, Germa, der war nicht so doll, meinst du? Nee? Mensch.
Aber er fand ihn ansonsten gut.
Er fand, das war ein toller Film. Das war ein schöner Film. Meinte er, es war eine gute, kurzweilige 2 Stunden Unterhaltung.
Oder halt komplett in Schwarz-Weiß leider, ne?
Ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendwie ein Brett vorm Kopf oder sowas.
Vielleicht bist du noch nicht so weit, den deutschen Film zu verstehen. Du bist noch nicht reif für den deutschen Film.
Sobald der Film auf einer illegalen Tauschbörse auftaucht, kann auch ich meine Kritik endlich zu diesem Film
loslassen. Aber Olli, ganz im Ernst, hast du schon mal einen deutschen Film an einer illegalen Tauschbörse gesehen? Welchen denn? Außer die Til Schweiger-Filme.
Ich habe mir heute Morgen tatsächlich auf dem Weg, ich bin mit dem ICE zurück nach Berlin gefahren, die Dokumentation über die Bar 25 angeguckt und nach 7 Minuten ausgeschaltet, weil es einfach nur eine Abfeierei einer Drogenkultur war, die sich als wahnsinnig kreativ bezeichnet.
Emma schreibt bei Twitter, Renn, wenn du kannst, mit Robert Gwistek aus dem Jahr 2010 ist ein sehr guter Film. Ein voll guter Film, schreibt sie.
Okay. Hast du Liebe gesehen von Michael Haneke?
Ich jetzt oder?
Nein, ich meine Wolle. Darf ich Wolle schon sagen? Sind wir schon so weit?
Nee.
Ja, das ist ja auch ein Österreicher, ich weiß aber.
Der bayerische Film hier mit diesem bayerischen Jungen und dem Tod und sowas. Den fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut.
Den fand ich wiederum überhaupt nicht gut. Guck mal, so, der hat mich überhaupt nicht, ich fand erstmal Filme mit bayerischen Dialekt, das ist für mich, da braucht man einen Dolmetscher.
Drei fand ich sehr gut, übrigens.
Welchen?
Kennt ihr den? 3.
Nein.
Wir sind jetzt so,
der jetzt diesen wunderschönen, ebenfalls extrem langweiligen Cloud Atlas gedreht hat.
Ja, der war wirklich auch langweilig, oder? Kann man nichts anderes sagen?
Fand ich auch
Wolfgang und Olli, sind jetzt gesprächsstoffmäßig ungefähr auf so einem, so die letzte Stunde bei einer Party-Niveau. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir uns gegenseitig Eissorten aus unserer Jugend gegenseitig
Ich würde noch einen guten Film sagen, Was bleibt, mit Lars Eidinger. Der war super. Der hat mir sehr gut gefallen. Das war so auch einer der letzten deutschen Filme, die ich gesehen habe, der mir sehr, sehr gut gefallen hat.
Oh, Lars Eidinger habe ich kürzlich gesehen, war bei Tina Böttinger im Kölner Treff, da hat er lackierte Fingernägel. Und hat davon erzählt, dass er sich, glaube ich, bei irgendeinem Theaterstück irgendwas in die Poperze gesteckt hat.
Gut, dann hätten wir das jetzt. Ein Glück, dass du dieses Partyniveau, Jan Böhmermann, mit dieser Aussage wieder in die Höhe gehoben hast.
Himi zum Beispiel. Himi Jimmy war eine Eissorte von früher. Perlipop.
Oder Ed von Schleck. Ed von Schleck, der braune Bär.
Der braune Bär.
Es wurde jetzt gerade im Berliner Zoo wurde übrigens eine Tierpflegerin entlassen, weil die hat 3 Wochen den Bären nicht gewaschen. Das ist aber jetzt eine ganz andere Geschichte. Das hat nichts mit dem deutschen Film zu tun. Wolfgang, wir bedanken uns für die Einschätzung des Films Oh Boys. Ich glaube trotzdem, dass der mir halbwegs gefallen wird.
Hast du gerade den Filmtitel im Genitiv gebrochen?
Ja, hab
ich. Des Films Oh Boys?
Ja, entschuldige bitte. Mein Gott, ich bin einfacher Mann von der Straße, deswegen liebt mich das Volk.
Ja, das stimmt.
Ich bin wie Martina Gerdek, die hat auch eben die ganze Zeit Fremdwörter benutzt und konnte die nicht richtig aussprechen.
Hast du das gehört? Olli Schulz, die deutsche Martina Gerdek.
Ja.
Die war übrigens auch da, sah sehr, sehr gut aus. Übrigens ist es beim Deutschen Filmpreis...
Sehen die nicht alle gut aus?
Sehen alle sehr, sehr gut aus, aber der wichtigste Mann ist eigentlich Kulturstaatsminister Bernd Neumann. Seit 8 Jahren schwingt er das Kulturzepter in Deutschland und ich glaube, er entscheidet... Er war umringt
von Christiane Paul und Iris Berben.
Iris Berben und Christiane Paul haben sich um den Platz an der Sonnenseite von Bernd Neumann gerissen. Und was viele nicht wissen, Bernd Neumann ist der ehemalige jahrzehntelange Chef der Bremer CDU. Ich habe ihn tatsächlich mal kennengelernt, als ich noch bei Radio Bremen, bei Bremen 4 als Reporter gearbeitet habe und eine Comedy-Reportage machen sollte und Bernd Neumann verarschen musste. Und dann bin ich da hingefahren, ich war glaube ich 19 oder 20 Jahre alt. Ja. Und er hatte so ein Büro mit so ganz dicken Türen, die so Schallschutz... Matratzen davor hatten mit so Polsternägeln drin.
Also aus so einer Zeit als Drogendealer hatte die noch gehabt.
Ja, also das war quasi komplett schallisoliert. Und als ich da reinkam in das Sekretariat und ich kannte Bernd Neumann nicht und der mich auch nicht, und dann lag da auf dem Schreibtisch seiner Sekretärin ein Dossier über mich, wo drin stand, was ich alles schon gemacht habe, damit er mich richtig einschätzen kann, damit er weiß, wen er vor sich hat. Also ein ganz korrekter, der sich vorher immer informiert, bevor er irgendwelchen Leuten Interviews gibt oder mit irgendwelchen Leuten sich abgibt. Und der wird eigentlich keine falsche Entscheidung treffen. Der ist seit 8 Jahren da an den Reglern und seitdem der den Kulturstaat lenkt, läuft eigentlich alles rund.
Aber der unterstützt ja gerade nicht so Leute wie Til Schweiger, die wahnsinnig erfolgreich sind mit ihren Filmen,
nee,
oder?
Mit denen hat er auch nichts zu tun. Der unterstützt Leute, die er fördern kann mit der Filmförderung.
Leute, die lange nichts mehr am Laufen gehabt haben.
Das hast du jetzt gesagt. Ich finde das wirklich, dieser gehässige Unterton.
Das war gar nicht so gehässig gemeint, so, ne?
Aber das war auf jeden Fall ganz, ganz toll und war sehr schön, dass der auch da war, weil der ist natürlich der wichtigste Mann im deutschen Film.
Apropos deutscher Film, guckst du eigentlich Tatort?
Absolut überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Ich halt nicht mal die ersten 30 Sekunden aus. Das ist alles irgendwie so aufgesagt und
ich verstehe den Kult und ich möchte auch nicht immer alles schlecht machen. Ich würde auch noch gerne ein paar positive Sachen heute besprechen. Aber ich verstehe tatsächlich den Kult um den Tatort nicht, weil du weißt wirklich nach einer halben Stunde, wer der Mörder ist. Und jeder Schauspieler macht irgendwann einen Tatort in seinem Leben, der irgendwas auf sich hält, glaube ich. So denkt er, dass es irgendwie wichtig ist.
Wobei, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass ich glaube... Tatortkommissar zu sein oder überhaupt Kommissar in einer regelmäßigen Fernsehsendung zu sein, das Dümmste ist, was man als Schauspieler machen kann. Du bist zwar immer präsent, aber du hast nichts anderes zu tun, du bist den kompletten Film über ahnungslos und hast am Ende eine kleine Erkenntnis. Und da kannst du nur hoffen, dass dir irgendein Drehbuchautor eine Scheidungsgeschichte oder eine schwere Krankheit reinschreibt.
Der Tukur zum Beispiel, der hat doch das gehabt mit dem Gehirntumor. Der ist doch auch...
Cool.
Der hat aber auch nur einen Tatort, glaube ich, gedreht.
Wegen des Tumors wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht ganz genau.
Oder er wollte dann vielleicht singen oder sowas, wie Manfred Krug und der andere, Charles M.
Huber, genau.
Huber.
Und jetzt gleich, liebe Radio 1-Hörer, nach dem nächsten Song, ist ein Höhepunkt der Sendung tritt ein. Die großen 5 überbewerteten deutschen Filme. Hast du dich gut vorbereitet?
Ich bin sehr gut vorbereitet.
Okay, dann kommt hier Django Edwards jetzt mit Django Django. Na Jan, das hast du dir doch gewünscht, oder? Jan Delay?
Sag mal, faden wir da jetzt gerade Jan Delay aus?
Das ist ein Frevel.
Eine absolute Frechheit. Hier ist Sanft und Sorgfältig bei Radio 1, 17 Uhr und 16 Minuten am Sonntag, den 28. April.
Die große Filmshow heute.
Und heute geht es auch wieder um die großen 5 jetzt. Die großen 5 überbewerteten deutschen Filme.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Eins müssen wir vorneweg sagen, wir lieben den deutschen Film.
Wir lieben den deutschen Film.
Auch wenn wir jetzt 5 Filme sagen, die wir nicht verstanden haben, weil wir vielleicht intellektuell einfach zu flach gestrickt sind.
Wir sind zu dumm, Olli.
Wir lieben den deutschen Film. Ich liebe Blockbuster, ich mag Actionfilme für die ganze Familie.
Actionfilm.
Ist Actionmovie für die whole Family. Ich liebe den kleinen, sanften Film. Ich liebe den stillen Film. Ich liebe den Film, der einen ein bisschen nachdenken lässt, der einen zurücklässt mit einem... warmen Gefühl oder auch mit einem verstörenden Gefühl.
Genau.
Ich liebe Filme. Ich liebe Filme.
Der deutsche Film ist sexy.
Trotzdem gibt es Filme, die wir nicht verstehen.
Genau, die sind vielleicht etwas, vielleicht sind sie überbewertet, vielleicht sind wir einfach auch nur zu dumm. Vielleicht ändern wir den Titel der Liste ab in die großen 5 Filme, für die wir zu dumm sind, sie zu verstehen.
Genau, das klingt auch gut.
Ist doch besser, ne?
Ja, klingt besser.
Dann schießt du mal los.
Alle 5 Filme, die ich jetzt aufsage, habe ich im Kino gesehen, habe Geld dafür bezahlt.
Mhm.
Auf Platz 5. Bandits.
Das ist auch bei mir auf Platz 5.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich bei mir auf Platz 5.
Mit unter anderem Katja Riemann. Scherno Schabba dabei. Und wie heißt sie nochmal?
Scherno Schabba dabei. Genau. Ja, und das Allergeilste war, da schämt sich Katja Riemann, glaube ich, im Nachhinein für. Hatte zumindest kürzlich auf dem roten Sofa.
Das macht sie sympathisch.
Ja, dass sie sich dafür schämt, dass sie da, es war auch musikalisch sehr erfolgreich. Also wie viele Mädchen bei uns damals in der 7. Klasse die Bandits-CD hatten und dann irgendwie auch die Bandits gehört haben. Eine Knastfrauenband.
Ja, und meine damalige Freundin wollte mit mir unbedingt in den Film gehen, hatte den Soundtrack schon zu Hause.
Oh Gott, und du musst dich von ihr trennen, weil sie in den Film wollte.
Und der Film ist einfach von vorne bis hinten scheiße. Das muss man einfach mal so deutlich sagen, ohne dass ich jetzt hier groß rumkritisieren möchte. Aber das ist einfach eine unlogische, also ich mag mich gerne mal eine neue Welt begeben oder so, aber wenn Realismus unrealistisch wird, also wenn, dann haut man entweder auf die Tonne und macht einen Science-Fiction-Film oder dreht einen Film, der einen so Lynch-mäßig meinetwegen oder sonst was, aber so ein Film, der so hart an der Realität sein soll und trotzdem so ein Märchen ist, da komme ich nicht mit klar.
Hat mich fertig gemacht. Auf Platz 4 ist bei mir Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ist ein Film aus den 80er Jahren, schon sehr, sehr lange her. Und ich weiß noch, das ist einer meiner ersten Filme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Und schon als 6- oder 7-Jähriger war ich schockiert von der miserablen Qualität der Special Effects. Und ich habe damals schon gewusst, dieser Fuchur, den ich da sehe.
Ja, das ist eigentlich ein kleiner den haben sie groß gemacht. Der war auf dem Dom gekaufter kleiner Hund.
Das ist eigentlich ist es bloß ein schlecht zusammengenähter Flocati mit Augen dran und innen drin ist irgendwie so ein alter, ausrangierter Animatronic aus dem Phantasialand.
Aber als das Pferd ertränkt, das war doch so schlimm, dann noch alle Gewalt
ganz
im Kino,
das oder? War ganz. Ich fand, Die unendliche Geschichte war Special Effects mäßig. Ich meine, es waren die 80er Jahre, aber das war wirklich unter aller Sau.
Ich habe den Film nie gesehen.
Bei mir, war die auf 4?
Auf 4. Das Wunder von Bern.
Ganz schlimm. Ganz schlimm, weil diese Stadionsequenzen, wo Sönke Wortmann, glaube ich, nur 15 Leute hat, aber die dann hinterher digital mit einem Corel Draw oder Paintbrush Pro multipliziert hat. Und dann, man sieht völlig, dass es immer die gleichen sind, die da jubeln.
Man sieht, es sind immer die gleichen, die da wurde einfach multipliziert. Und außerdem sind auch die schauspielerischen Leistungen wirklich sowas von...
Was hast du denn gegen Peter Lohmeier?
Peter Lohmeier als Bösewicht mit dem ewig gleichen Gesicht als dieser böse Vater, der dem Sohn das nicht gönnt, dass er so Fußball gut findet.
Ganz kurz mal eben.
Ja.
Jürgen Müller schreibt hier gerade bei Twitter, ihr scheiß Pappnasen, also scheiß habe ich jetzt gesagt, aber jetzt schwingt damit, auch Till Schweiger kassiert für seinen Kack-Filmförderung in Massen.
Ist es so?
Aber er zahlt es wieder zurück.
Ja, siehst du, ne?
Wenn er kann.
Ich lasse auf meinen Till nichts mehr kommen.
Ich auch nicht.
Auf Platz 3 bei mir, der überbewertetsten Filme meiner Ansicht nach, oder ich bin zu dumm, sie zu verstehen, Der Schuh des Manitou.
Nee, das sehe ich komplett anders. Ich finde, Der Schuh des Manitou ist eine solide Komödie, eine der besten Komödien.
Ich habe nicht einmal gelacht. Ich habe den im Kino gesehen, damals auch mit Mädchen.
Du hast keinen Humor,
Olli. Ich habe nicht gelacht. Nein, über den. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht lachen können. Ich finde, da war kein Gag, der gezündet hat. Das war eine Schmierenkomödie. Nein. Das war für mich, das ist billiger 90er Humor, der irgendwie für einen Zettel. Das ist meine Meinung.
Das ist komplett anders.
Ja, aber
das,
du bist ja auch, du biederst dich ja auch an bei solchen Leuten. Nee, du Olli, willst doch so ProSieben.
Ganz, ganz kurz mal eben. Olli hat dafür bei Halt auf freier Strecke den ganzen Film durchgelacht. Hahaha, habe ich ihn lachen sehen. Er ist richtig mit roten Augen hinterher rausgekommen, hat nur gelacht.
Ich habe geheult wie ein Schlosshund.
Ach so.
Ich habe wirklich geheult wie ein Schlosshund.
Bei mir auf Platz 3, Werner, das muss kesseln.
Ach, die Werner-Filme sind alle okay.
Eben nicht. Werner, das muss kesseln ist eben nicht mehr okay.
War das der dritte?
Das ist der dritte, genau.
Ja, kann sein. Ich habe Werner Eiskalt jetzt gesehen.
Sagt, glaube ich, in Amerika, Röttger Feldmann, Brösel,
ist
Chasing the Dragon. Also der ist dem Erfolg des ersten Werner-Films hinterhergelaufen, der natürlich legendär ist, aber Werner, das muss kesseln, das kam bei weitem nicht mehr daran. Deswegen völlig überbewertet.
Ja, dann könnte ich auch den, na egal, ja, kommt jetzt auch noch
Platz mir. Zwei.
Platz zwei von mir, 7 Zwerge. Leider mit einem Mann, den ich sehr verehre, Otto Walkes und ganz vielen anderen Comedians, die mir alle entfallen sind, aber leider auch nicht ein Gag gezündet.
Auch eine solide deutsche Komödie.
Bullshit.
Ganz, ganz
ist
toll.
Ist wie gedreht worden hier nebenan im Wald, an 2 Tagen abgedreht worden, ohne Drehbuch, wirklich. Das ist, da geht gar nicht klar, also in meinen Augen. Entschuldige, aber ich bin halt auch Filmfan, deswegen muss ich mich auch so ein bisschen aufregen dürfen jetzt. Also 7 Zwerge mit Heinz Hönig als Zwerg auch noch und so. Also dass der sich sowas angetan hat. Ich hätte den am liebsten bei den Dreharbeiten, wenn ich da gewesen wäre, ich hätte den von der Kamera weggezogen. Wirklich, also das geht einfach nicht. 7 Zwerge war wirklich unter aller Kanone mit Cosma Shiva Hagen als Aschenputtel oder so, keine Ahnung. Das ist alles, das gucken wirklich nur Leute, die sich auch morgens gleich Crack in die Augen spritzen. Also das ist nicht machbar, Jan
Böhmer. Bei mir ist auf Platz 2 Das Leben der Anderen von Florian Henkel
von uns. Das war ein guter Film.
Das ist ein guter Film, aber
Jetzt kommt,
es geht mir mehr um den Regisseur. Was ist er eigentlich aus dem? Was macht er jetzt eigentlich? Ich weiß noch, dass
der hat danach einen Scheißfilm in den USA gedreht. Das ist richtig. Der war größenwahnsinnig geworden und hat gedacht, er ist jetzt ihm gehört die Welt.
Genau, das ist das Problem. Das fällt nämlich direkt zurück auf sein Gesamtwerk. Quatsch,
nein, kann man so nicht sehen.
Nein.
Das kann man so nicht sehen.
Der Film ist okay, aber es geht mir.
Der Film ist gut.
Der Film ist gut, okay.
Ja, aber du kannst nicht nur, weil du den Regisseur für seine späteren Arbeit nicht magst.
Natürlich, so funktioniert das eben, Olli. So funktioniert es. Ich bin ein emotionaler Typ und wenn mir jemand nicht gefällt.
Ja, das ist jetzt aber eine sehr subjektive Meinung. Meine ist objektiv, deine ist subjektiv.
Nee. Das ist doch bei den Leuten auch genauso. Man kann tolle Sachen gemacht haben und wenn du jetzt einmal was Beschissenes sagst, dann wirst du sofort Scheiße gefunden und alles, was du gemacht hast, auch. Und deswegen bin ich einfach genau so.
Ich schmolle nicht, du schmolzt.
Schmollywood.
Also für mich war das ein guter Film und was der Florian von Donners bis Mark Eisen da irgendwie danach gemacht hat.
Seit 1918 gibt es in Deutschland den Adel nicht mehr, ist alles abgeschafft und jetzt kriegt da der Adel den Oscar hinterhergeschmissen. Das ist doch scheiße, das ist doch kacke.
Du legst dich jetzt gerade mit dem Adel an. Ich gehe nächste Woche
Herr von und zu Schulz.
Ich gehe nächste Woche zum Ich-und-Ich-Konzert und leg mich mit dem Adel an. Ist leider geklaut, der Gag von einem Rapper.
Von welchem?
Kollege. Gangster-Rapper aus irgendwo da aus der Nähe von der Eifel. Riesiger Fan von deinem Wortspielen.
Auf Platz 1 der überbewerteten deutschen Filme. Ja. Olli?
Bei mir auf Platz 1.
Komm, wir sind zusammen. Bei 3.
1, 2, 3. Knocking on Heaven's Door.
Bei dir Knocking on Heaven's Door.
Hat ja auch damals Mike Krüger gesungen, Nackig vor der Himmelstür. Aber Knocking on Heaven's Door, der ja ein riesiger Erfolg war. Jetzt haben wir heute so gut, wir haben so viel Til Schweiger verteidigt. Jetzt muss man einmal nochmal sagen, Knocking on Heaven's Door, das war einfach nur so ein deutscher Tarantino-Abklatsch, wo die angefangen haben, alle die Waffen so krumm zu halten, der so einen Kultcharakter hat, weil Moritz Bleibtreu mit dem gebrochenen deutschen Akzent einen Gangster spielt. Und das ist eigentlich nur so eine billige Klamotte gewesen. Die Emotionalität des Films hat mich nicht ergriffen. Er will noch einmal den Strand sehen. Dann gehen die an den Strand, dann fällt er um. Dann ist der Film vorbei. Vorher vögeln die sich nochmal durch alle Puffs dieser Welt und haben eine richtig gute Zeit. Und das alles ist so überschaubar und langweilig. So langweilig ist mein Leben nicht, dass ich mit dem Film
gucken muss. Du verstehst es einfach nicht, Olli.
Doch, ich verstehe das sehr gut. Ach, ich kann mich richtig aufregen.
Bei mir ist auf Platz 1 eben der Untergang. Und zwar einzig und allein wegen der Tatsache, dass ich einfach enttäuscht war, wie es ausgegangen ist.
Das Ende des Films, ne? Dass der Hauptdarsteller stirbt. Die Hauptdarsteller, dass das Pärchen stirbt, ne? Nach dieser großen Liebe, was die alles durchgemacht haben zusammen, ne? Und zum Schluss mussten sie sich da verbarrikadieren in diesem Bunker und dann sterben die auch noch, ne? Das war schade, Jan, ne? Kannst du mal bitte was sagen? Das war echt ein trauriger Film, ja. Aber Herr Böhmermann, reißen Sie sich mal bitte zusammen.
Ja, wer hätte das ahnen können?
Eine Sache, jetzt haben wir ganz schön viel rumgelästert über deutsche Filme. Wir lieben den deutschen Film. Ja. Wir unterstützen ihn. Ich werde jetzt 5 Mark in die Filmförderung. Wenn wir hier fertig sind mit der Sendung, gehe ich zum nächsten Automaten und werde 5 Euro direkt an, wie heißt der nochmal?
Bernd Neumann.
Bernd Neumann überweisen.
Bernie Neumann. Kann Bernie nennen.
Und dann, weißt du was, und ich verschenke sogar mein Skript hier. Das Fassbinder-Skript.
Oh, das ist nicht, wer würde dann die Hauptrolle spielen? Also deinen?
Mein Part?
Ja.
Ich spiele auch gar nicht.
Nee, also der Part desjenigen, der sich mit der Seife einreibt. Wir wissen jetzt schon, wer der Fassbinder ist.
Und ich hoffe, dass das Robert Stadlober spielen würde, weil ich mit ihm befreundet bin. Doch, den kenne ich ja. Der würde das vielleicht machen.
Hat er nicht diese Behinderung?
Das war im Film, Mann. Du kannst auch, weißt du was, du kannst Fiktion und Film nicht auseinanderhalten. Das ist dein Problem. Deswegen solltest du lieber mal hier schön beim Radio bleiben, Jan.
Olli, ganz kurz, musst du eben den Abbinder spielen, damit die Leute wissen, die Rubrik ist. Oder wollen wir gleich mit der nächsten Top-5-Liste weitermachen? Nee, wir kündigen die erstmal nur an. Gleich die großen 5 Gerichte beim Griechen. Bleiben Sie dran, jetzt gibt es erstmal schön Musik und
Wetter und Verkehr. Ja. Und natürlich auch die Haschqualität im Görlitzer Park wird wieder von Ihnen berichtet.
Der Untergang hat mich echt enttäuscht, dass der am Ende stirbt, du.
Oh, hätte keiner mit gerechnet. Nee.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hallihallöchen.
Willkommen zur letzten halben Stunde unserer großartigen Filmsendung heute.
Ganz kurz mal eben, Olli. Wir haben hier bei Twitter einen netten Kommentar bekommen vom Yannick und der schreibt nochmal eben bezugnehmend auf den Untergang. Bei mir auf Platz 1 der überbewerteten deutschen Filme. Das Pärchen aus der Untergang hat übrigens morgen Hochzeitstag, schreibt er.
Oh.
Yannick. Alles Gute sagen dann, ne?
Ja, nicht mehr, weil die sind ja tot. Die kriegen das ja nicht mehr mit.
Na? Ja, 0331 70 99 111, wenn auch Sie noch den deutschen Film retten möchten. Eine halbe Stunde lang haben Sie die Zeit dazu. Danach ist er dem Untergang geweiht, im wahrsten Sinne des
Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen für einen deutschen Film. Papa Andropoulos, ein Grieche erobert Bayern. Über so einen kleinen untersetzten Griechen, der nach Bayern kommt, da ein griechisches Restaurant aufmacht und gegen die Vorurteile kämpfen muss und seine griechische Mentalität bewahren will.
Und das bringt uns zur Zuschauer Top 5 Big Five Liste. Von wem nochmal?
Von Silly hieß die Dame, glaube ich.
Und hier ist der Opener. Pass auf.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5. Gerichte beim Griechen.
Lecker. Bei dir auf Platz 5, Jan, bei den großen Gerichten?
Der Klassiker Gyros. Schön mit Zwiebelchen und Tomatenreis.
Da sind wir schon beim ersten
Tzatziki und Krautsalat.
Beim ersten kulturellen Problem sind wir da schon. In Griechenland, warst du schon mal im Griechenland?
Natürlich.
Im Griechenland?
Natürlich war ich noch nicht im Griechenlands.
In Griechenland ist es nämlich so, da wird in Restaurants gar kein Gyros serviert, kein Gyros-Teller. Das ist wieder mal eine deutsche Erfindung.
Ja,
Essen so gerne Olli, Fleisch und deswegen immer schön Fleisch, Fleisch, Fleisch.
Es geht um die Griechen, die Gerichte beim Griechen, nicht dem Griechen, nicht dem originalen Etepetete-Griechen da hier.
Ich rede von den Griechen in Griechenland.
Nee, nicht der Grieche in Deutschland, der deutsche Grieche, das ist doch der richtige Grieche.
Ach so, okay.
In Griechenland.
Also der deutsche Grieche hat den Griechen überholt.
So, genau.
Kann man
und
so
deswegen
sagen.
Ist, also das deutsch-griechische Top-Gericht bei mir auf 5 ist Gyros. Gyros-Teller.
Mag ich gerne, esse ich gerne.
Ist bei
mir
bei
viel weiter
fünf?
Oben angesiedelt.
Wo ist bei dir, was ist bei dir auf 5?
Auf 5 ist bei mir Moussaka. Ein Auflauf mit frittierten Kartoffelscheiben, Hackfleisch in Olivenöl gebraten.
Ja,
kennst du?
Kenne ich, aber ist. Nee, es kommt bei mir gar nicht vor.
Kommt auch teilweise vor, dass da eine Bechamelsoße mit dabei ist.
Hallihallo, das ist aber aus. Die kommen aus Frankreich wiederum, wie man ja am Namen schon hört.
Ein Bechamel, genau.
Bechamel. Auf Platz 4.
Souvlaki bei mir.
Ist bei mir Suzuki.
Was ist denn so? Das ist doch ein Motorrad.
Das ist ein kleines Motorrad aus Hackfleisch. Das sind so kleine Schweinehackmedaillons, die manchmal auch aufgespießt sind oder je nach Servicegrad wird auch der Spieß vorher nochmal rausgezogen.
Ja, Souvlaki ist ein Spieß mit eingelegtem Schwein- und Hammelfleisch. Mag ich sehr, sehr gerne.
Genau, genau. Kommt bei mir weiter oben übrigens, weil ich das auch so gerne mag. Aber mir ist Suzuki auf Platz 4. Was bei dir auf 3?
Du bist dran.
Achso, bei 3 ist bei mir Bifteki, quasi das große Suzuki. Bifteki ist ein dicker, fetter Fleischfladen.
Ich auch sehr, sehr gerne.
Hacksteak, sagt man auch.
Ist bei mir auch noch ein Tick weiter oben, ne?
Ja, Bifteki.
Bei mir ist Konto Souvli auf Platz 3.
Was ist das denn?
Das ist der große Bruder vom Souvlaki.
Guck mal, also das ganze marinierte Lamm, komplett.
Ja, genau, das ist so ein ganzes Lamm, das ist der große Bruder. Und das Konto Souvli heißt das. Und das esse ich immer gerne bei unserem Griechen.
Ach, guck. Unser Grieche heißt, ist das wirklich auch euer, oder?
Ja, das ist unser Grieche. Meine Eltern damals, als die pleite waren, haben die das gekauft, genau. Und die müssen jetzt für uns arbeiten. Wir sind Inhaber, Teilhaber eines griechischen Restaurants in Norddeutschland.
Wissen ja viele gar nicht. Die Griechen sind so am Arsch mit den ganzen Schulden und so, dass man die sich mittlerweile kaufen kann. Dann machen die für Geld für einen Sachen. Essen zum Beispiel.
Ich habe eine große Sympathie für die Griechen, weil in meiner Schulzeit bis zur 10. Klasse war ich mit 7 Griechen in einer Klasse. Ganz und ich kann noch die ganzen Namen sagen. Soll ich noch sagen, wie die alle heißen? Vassili, Costa, Panagiotis, einer hieß Manuel, einer hieß Andreas und der letzte hieß Sutschuk oder so, weiß ich nicht mehr. Aber die anderen 6 weiß ich noch. Also ich hätte insgesamt 7 Griechen in der Klasse.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Griechen und Türken?
Jan, du bewegst dich auf dünnem Eis jetzt gerade. Weiß ich nicht. Also
auf Platz 2.
Schon, aber möchtest du das jetzt definieren? Die große Definition. Die großen 5 Unterschiede zwischen Griechen und Türken.
Auf Platz 2 ist bei mir Souvlaki, habe ich ja schon erzählt. Was bei dir auf 2?
Bifteki.
Ja, also nichts Besonderes.
Bifteki, aber das Wichtige ist natürlich, dass da Schafskäse drin ist. Auch. Ja,
das heißt dann, glaube ich, anders. Das heißt dann, glaube ich, Bifteki Ripieno oder irgendwie sowas. So
das kann sein, ja genau. Und das läuft dann so, manchmal ist der so heiß und ich habe mir mal die Lippe verbrannt. Ich habe mal reingebissen in so ein Bifteki-Stück und der Schafskäse war so heiß, dass ich eine riesige Brandblase hatte darauf. Und in der Brandblase war dann nochmal so ein Stück Schafskäse. Und 2 Wochen später, nachdem ich den aufgeschnitten habe, ist dann der Schafskäse in meinen Mund gelaufen.
Heiß rausgelaufen und mich wieder verbrannt.
Genau. Und dann habe mich wieder verbrannt mit der Zunge. Und da hatte ich dann eine Brandblase gebildet, in der Zunge. Und da dann war dann wieder Schafskäse in der Zunge auf der Brandblase. Und dann ist das nach 2 Wochen aufgeplatzt in die Speiseröhre und hat in der Speiseröhre nochmal tierisch angefangen zu zischen. Und dann hat sich da eine Brandblase in der Speiseröhre und da war dann die ganze Bifteki-Frikadelle nochmal drin. Und so verteilt sich das griechische Essen über 2 Monate weg im ganzen Körper, wenn es heiß genug serviert wird.
Das einzige Essen, was metastasieren kann. Das griechische Essen auf Platz 1, Olli.
Bei mir
der große 5 griechischen Gerichte.
Der große Gyros-Teller.
Bei mir ist es ganz klar die gebratene Leber mit Zwiebeln.
Oh, liebe ich auch. Aber das muss doch nicht griechisch sein. Das kann doch der Deutsche auch.
Im Sinne der Völkerverständigung und weil wir wollen, dass denen da unten ein bisschen besser geht, macht der Grieche.
Was ist der Unterschied zwischen der gebratenen Leber beim Griechen und der beim Deutschen?
Die Leidenschaft, dieses mediterrane einfach. Ich weiß gar nicht, was es jetzt wirklich. In Wirklichkeit ist wahrscheinlich einfach nur ungewaschene Finger und.
Naja, also ich kenne das so, dass es dazu Apfelscheiben gibt beim Deutschen. Mhm. Beim Deutschen gibt es Apfelscheiben dazu und Kartoffeln.
Beim Griechen gibt es dazu Tomatenreis, natürlich, wie bei allem.
Beim Griechen gibt es zu der Leber Gyros, Bifteki und so Flaki-Stöckchen.
Nee, also, ja, ach, das waren die kleinen rassistischen 5 Minuten hier bei uns.
Ich habe aber eins, was? Ich habe aber noch also einen über Nummer 1 Teller beim Griechen. Oh, und zwar denn? Der Fleischteller von allem bisschen.
Ach, Olli, ich liebe Essen. Ich habe jetzt richtig Griechenhunger.
Mm. Oh, ich würde mit dir, wenn du jetzt hier in der Stadt wärst, würde ich mit dir zum Griechen gehen. Ich kenne ganz tollen Griechen.
Wirklich?
Ja, der reibt dich vor mit so hier mit Tzatziki ein noch. Und dann kommst du, also das ist wirklich, das heilt auch Wunden. Wenn du zum Beispiel, wenn du eine Stelle hast, zum Beispiel eine Brandblase auf der Lippe vom heißen Bifteki, dann kaltes Tzatziki rauf machen. Ja, das waren große 5 Punkte. War wirklich
0331 70 99 111. Wir retten nebenbei noch den Film. Wer ist denn eigentlich in der Leitung jetzt? Ist da jemand in der Leitung? Hallo?
Ja, wir haben jetzt jemanden. Ja.
Hi, wer bist denn du? Bist du Eva?
Eva, ja.
Eva, du arbeitest beim deutschen Film oder für den deutschen Film?
Ja, ich arbeite beim ZDF.
Oh, das ist ja meine Heimatsende, da muss ich ein bisschen aufpassen. Eva, wo arbeitest du in verantwortlicher Position oder bist du bloß irgendwie Kabelhilfe?
Nein.
Erstmal
ganz. Ich arbeite im Szenenbild, in der Requisite bei Soko Köln.
Cool.
Ah, und jetzt erstmal die erste Frage. Hast du dir denn den Deutschen Filmpreis angeguckt im Fernsehen?
Nein, habe ich nicht.
Warum das denn nicht? Du bist doch voll Zielgruppe.
Dich muss dann doch nur seine Kollegen machen.
Das stimmt schon. Ich habe auch schon so ein bisschen recherchiert und so, aber mir ist das irgendwann, wird mir das auch zu langwierig. Also es ist halt immer sehr...
Ich finde generell, sei es nun beim Film oder auch beim Fernsehen, bei der Musik, diese Echo-Verleihung oder Filmverleihung, da feiert sich halt immer die eigene Branche ab und entweder es interessiert einen oder nicht und die meisten interessiert es einfach nicht, so, weil das einfach so ein bisschen bieder alles ist oder versucht modern zu sein und wer guckt sich schon 2 Stunden eine Verleihung einer eigenen Branche an, oder?
Ja, also ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich habe auch euch mal vor ein paar Wochen angerufen, da war ich ganz neu hier in Köln. Also ich wohne seit Anfang Januar in Köln.
Hey, der Jan kann sich gerne mal mit dir treffen, wenn du alleine
bist. Wir können gerne mal auf dem Tandem irgendwie eine Tour um die Ringe machen. Ich zeig dir die schönsten Hotspots.
Auf dem Saufbike, mit dem Saufbike einmal um Kölner Dom.
Mit dem Bierbike um Kölner Dom rumfahren, genau. Das machen wir einfach mal zusammen.
Du hast letztens schon erzählt, da habe ich gesagt, ich muss nippes. Und hast du gesagt, du kommst jetzt mit dem Fahrrad vorbei, weil du am Ebertplatz wohnst.
Ja, aber habe ich nicht geschafft. Ich habe dich nicht gefunden, weil nippes war doch zu unkonkret. Ich habe alles in nippes abgesucht, aber du warst nirgendwo.
Werden wir da gerade Zeuge, gedacht, wie sich da ein Date anbahnt vielleicht?
Ja, 2 Herzen, die zueinander finden, Eva. Ja, ich zeig dir alles in Köln.
Auf jeden Fall noch was. Ja, perfekt.
Ich zeig dir alles in Köln, klingt äußerst ordinär, Jan Böhmermann.
Ist auch so gemeint gewesen.
Machen wir mal.
Ja.
Weil ich weiß echt, also so... abends technisch ausgehend so, coole Bars und so, habe ich auch schon in Nippes kennengelernt, aber so jetzt hat mehr mal in der Südstadt und so weniger.
Jan Böhmermann ist Stammgast in allen coolen Bars in Köln.
Ich bin ein richtiges Party-Animal, Eva. Ja, wenn wir zusammen...
Ich habe dich noch nie irgendwo gesehen.
Du, ich bin im Diamonds immer im AAA am Wochenende und...
aber nur wenn Gangbang-Party ist, oder?
Ja, und normalerweise im VIP-Bereich und tanze dann mit irgendwelchen Chicks aus der Vorstadt.
Na, okay, gut.
Olli, was machst du da?
Ja, so cool bin ich jetzt doch wieder nicht.
Oh, da muss ich mal an. Da muss ich mal.
Ein kleines Quiz zwischendurch. Was mache ich gerade für ein. Welches Geräusch ist das?
Mach mal bitte. This must be underwater love. The way I feel, it's liquid all over me. This must be underwater love.
Sag, rat doch mal, was ist das? Was mache ich hier gerade?
Du, wahrscheinlich masturbierst du wieder, wie immer.
Ein bisschen eincremen.
Irgendwie reibst du gerade auf einer Geige? Auf
nein,
Geige?
Nein, ganz, ganz falsch. Ganz falsch.
Oh ja, David Garrett im Schwitzkasten. Olli stopft gerade eine Gans. Mach nochmal. Ja. Und die lebt noch, die Gans. Olli stopft die Gans für Weihnachten, die noch lebt.
Damit das Essen nicht schlecht wird.
Das ist ein McDonald's-Cola.
Du hast recht, hat jetzt jemand erzählt gerade?
Nee, das habe ich rausgehört. Okay.
Das war der Strohhalm einer McDonald's-Cola.
Ah, okay. Das hört sich schrecklich an.
Ich muss immer an den Song Underwater Love denken. Das ist nämlich auch, dieses Geräusch wird da auch immer gemacht.
Ich muss irgendwie an Bandits denken, in den Soundtrack.
Wenn ich Baby, don't forget to catch me. Don't forget to catch me. Don't forget to catch me.
Ich wollte mal noch was sagen.
Zum deutschen Film, das ist das Thema der Sendung.
Ja, genau, bitte. Genau. Das ist auch, dazu wollte ich auch noch was sagen.
Endlich,
lass es alles
weil
raus.
Weil ihr nämlich vorhin gemeint habt, welche deutschen Filme waren eigentlich erfolgreich oder wirklich gut. Und also ich fand letztes Jahr den Film Die Vermessung der Welt sehr gut. Also die Verfilmung von Daniel Kehlmann, die fand ich sehr, sehr gut eigentlich.
Aber für Detlef Buck verfilmt, den ich ja sehr, sehr schätze und genau, sehr, sehr toll finde.
Ja, okay. Detlef Buck arbeitet total gerne.
Aber die Frage ist jetzt, ja, Sympathie ist ja noch immer kein Kriterium dafür, dass jemand auch einen guten Film macht. Also ich habe von allen Leuten nur gehört, dass sie echt eingeschlafen sind bei dem Film und dass der auch völlig zerstückelt und falsch geschnitten wurde. Germa guckt mich schon wieder an, der hat den Film gesehen. Gibst du mir ein bisschen recht mit meiner Äußerung? Er hat sich überworfen mit dem Projekt. Das muss man, glaube ich, sagen.
Es war zu viel für ihn.
Also ich finde es eh immer schwierig für einen Regisseur oder einen Filmproduzent ein Buch zu verfilmen, so wie das Buch einfach ist. Also es ist einfach eine Aufgabe, die nicht leicht ist.
Ich finde sowieso, man darf sich keine Filme mehr angucken, wenn man das Buch schon gelesen hat, weil es wird einfach der Sache nicht mehr gerecht.
Gut,
ich habe Ferdinand Schirach das Buch gelesen, Verbrechen, habe mir die Verfilmung angeguckt. Das ist wie Filmhochstudenten auf Ecstasy, die versuchen irgendwie auch nochmal 1998 Tarantino hochleben zu lassen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Da gefällt mir doch diese trockene, ruhige Sprache von Ferdinand von Schirach deutlich besser als diese Verfilmung, die irgendwie sehr holprig war. Wie siehst du das, Jan Böhmermann?
Ich überlege gerade, sind die eigentlich verwandt? Baldur von Schirach und Ferdinand von Schirach?
Ja, die sind verwandt. Das ist der Großvater gewesen.
Dann kann ich das Buch von Ferdinand von Schirach nicht lesen, aus politischen Gründen.
Du hast das Buch schon lange gelesen, das weiß ich. Und zwar aus politischen Gründen. Genau.
Eva, wir sehen uns heute Abend in Köln. Ich bin der Große mit den langen Locken, der so eine leicht birnenartige Körperhaltung hat, Figur. Dann gehen wir heute Abend mal richtig schön abdancen irgendwie. Stehst du auf Black Music oder eher Schlager oder was ist so dein...
Mehr Soul oder mehr Funk?
Das kommt drauf an, aber jetzt gerade eher mehr Soul.
Ja, cool. Ich bin, kann ich ein paar soulige Clubs, danach gehen wir schön irgendwie eine Currywurst essen und so. Ne, okay, hängen wir schön aus irgendwie.
Ihr seid toll, ihr beiden.
Also pass auf, wir treffen uns, wir müssen jetzt ihr mal was so Konkreteres. Toll. Lass uns mal, wir treffen uns in der Innenstadt, ne? In einer halben Stunde.
Okay.
Bis gleich. Tschüss, ich muss mich jetzt eben noch schön machen. Tschüss.
Ich gebe dir jetzt noch ein paar Tipps fürs Date.
Ja.
Pass auf. Ihr trefft euch zum ersten Mal, oder?
Ja, ist ein Blind Date.
Ist ein Blind Date, ne?
Oh Gott.
Gel dir die Haare mal nach hinten. Das macht dich interessanter, weil du hast ein tolles Gesicht. Das lenkt von dem Körper ab. Wirklich, die Haare nach hinten gehen und dann kommst du und damit du gleich wieder ein wohliges Gefühl mit dir hast, hast du so einen McDonald-Becher in der Hand, so einen Cola-Becher und zur Begrüßung stellst du dich einfach vor ihr und sagst kein Wort und machst. Das bricht das Eis.
Ist ein Conversation-Starter, ne? Ja, was ist, wenn ihr auffällt, dass ich wirklich im Radio anders klinge, als ich aussehe? Im Radio klinge ich ja wie so, die Leute würden denken, ich bin der deutsche Ralf Möller. Optisch. Muskeln, charismatisches Gesicht, aber in Wirklichkeit ist er wirklich wie so ein, also einfach so ein Nerd. Einfach ein Nerd, ganz dicklich in der Mitte und so und ein ganz verwachsenes.
Ganz Bauch und ganz dünne Arme.
Ganz dünne Arme und dann so ein ganz komisches Gesicht mit so Hasenzähnen, vorstehende Zähne. Eigentlich wie man sich mich vorstellt, wenn man gehässig ist. So sehe ich eigentlich in Wirklichkeit aus.
Blonde Arme. Hast du schöne, lange blonde Arme.
Genau, und sehr lange Achselhaare. Und was ist, ich meine, das ist doch bestimmt enttäuschend für Eva. Ich hoffe, dass sie mich auch enttäuscht. Dann verbindet uns die Enttäuschung.
Ja, und hier ist ein neuer Song von den Village People. Das ist auch eine Enttäuschung, finde ich, die Single. Nothing Arrived. Liebe Radio 1-Hörer, der deutsche Film neigt sich dem Ende zu. Genau wie unsere Sendung. Was haben wir den deutschen Film heute beleuchtet, auf den Kopf gestellt?
Teilweise auch ruhig ein bisschen fertig gemacht, aber gerecht. Wir waren gerecht dabei, aber jetzt möchten wir einfach mal ein bisschen positiv in die Zukunft gucken und mal mit guten Gefühlen aus dieser Sendung rausgehen.
Mit einem Feuerwerk.
Ja, denn es gibt auch ein paar schöne Momente, ein paar schöne deutsche Filme, an die wir uns gerne zurückerinnern. Zum Beispiel...
Ich fange mal an. Ich weiß, es ist so ein alter Hut, aber ich glaube, ich habe schon 20 Mal Das Boot gesehen. Ich kann Das Boot immer wieder gucken.
Absolut, ganz toller Film.
Und meine
ganz
Lieblingsszene, Otto Sander, Sternhagel, betrunken auf Toilette und will dann, glaube ich, irgendwie in Puff fahren und fällt dann aber auf das Maul und sagt, I'm not in the condition to fuck. Das fand ich wahnsinnig schön. Das ist eine Szene, die mir nicht mehr aus dem Kopf
geht. Und im Genre zu bleiben, Stalingrad, Filzmaier, auch ein toller Film.
Hab ich leider nie gesehen. Der ärgert mich. Der steht auf meiner Liste der nicht gesehenen Filme.
Dann Männerpension, ganz toller Film mit Jenny Elvers damals. Legendär, lupft ihr Kleid im Gefängnishof. Und man sieht alles.
Sieht man wirklich alles?
Man sieht wirklich, also man ist ja quasi der Basic Instinct, nee, wie heißt es? Doch, Basic Instinct, ne? Wo sie da die, untenrum sich da die Beine überschlägt. Ist es Basic Instinct? Ja, ich glaube schon. Und das ist...
ja, oder das Boot, der Film, das Boot, kennst du das Boot, der Film? Zum Beispiel die Szene, wie Herbert Grönemeyer als Reporter mit den Leuten auf dem Schiff ist von das Boot, also auf dem U-Boot, und dann will er so fotografieren, dann nervt die alle und dann schmeißt ihn einer so einen Öllappen in die Schnauze und dann ist so bedrückende Stille. Ganz toller Film, das Boot.
Für mich ein ganz toller Film, tatsächlich habe ich glaube ich 5-mal gesehen, ich weiß gar nicht warum, doch ich weiß warum, weil ich glaube den damals sehr gut fand. Herr Lehmann.
Mit Christian Ulm.
Mit Christian Ulm und eigentlich ein sehr lustiger, gut gemachter deutscher Film.
War einer so meiner Lieblingsfilme, das Boot, Kriegsfilm von Wolfgang Petersen. Meine Lieblingsszene in dem Film, wie das Boot ganz nach unten taucht und so einen Tauchtest macht und Martin Semmelrocke dann Herbert Grönemeyer erklärt, dass das Boot noch tiefer kann, aber irgendwann ist Stopp, weil sonst zerquetscht das Boot genauso wie so eine Nuss, die so runtergedrückt
damals
wird.
Damals wusste das Martin Semmelrocke noch und damals durfte er auch noch solche Sachen sagen, weil damals hat er noch einen Führerschein und mittlerweile darf er kein U-Boot mehr fahren.
Das stimmt. Inzwischen hat er seinen U-Boot-Führerschein abgeben müssen. An Ralf Richter.
Nee, es gibt schon einige gute deutsche Filme. Das haben jetzt gerade schon einige. Waren das jetzt genug oder müssen wir noch mehr?
Also ich kann noch einen Tipp geben. Meine deutsche Lieblingsdokumentation, man rätselt bis heute, ob es eine Dokumentation ist oder ein Fake ist, der Monarch lehrt Geldspielautomaten. Eine Dokumentation über einen Mann aus den 70er Jahren, der einen Geldspielautomaten knacken kann. Und zwar nur eine Reihe, den Monarchen, den gab es über 2-3 Jahre, den Mint 2000 und aus der Reihe Monarch. Und er fährt durch Gesamtdeutschland und sucht in allen Imbissen und allen Läden, sucht er diesen Automaten und er hat Geier eingestellt. Das sind Leute, die in verschiedenen Städten sind und in alle Imbisse gehen und alle Kneipen und gucken, ob da der Monarch ist. Und das ist seine Lebensaufgabe, überall den Mint 2000 zu knacken. Gibt es auf YouTube meiner Meinung nach die beste Dokumentation, auch wenn es ein Fake ist. Ich glaube, dass es aber wahr ist. Der Monarch lehrt Geldspielautomaten. Für mich ungeschlagen. Einer der größten Filme, die je gedreht worden sind.
Und ich
sind.
Muss auch nochmal sagen, ich habe ihn ja vorhin auf Platz 1 der überbewerteten Filme. Er ist aber für mich trotzdem auch
das
einer
Boot,
der besten.
Ne?
Das Boot, beziehungsweise der Untergang, was ja, glaube ich, das Sequel ist von, also, der. Das Boot Teil 2. Und das ist eigentlich bis auf das Ende eigentlich ein sehr, sehr guter Film.
Das Ende gefällt dir nicht, ne?
Nee, aber. Weil man hätte da sicherlich, ich meine, man kann das doch fiktionalisieren, man kann das doch weiterspinnen, es hätte doch anders ausgehen können.
Das stimmt. Aber das ist ja, hatte Tarantino gemacht, hier mit Inglourious Basterds, der hatte die Geschichte verklärt. Da wird ja Hitler umgebracht und alles ist gut am Ende.
Schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Was erwartet uns im nächsten Kinojahr?
Ich weiß es nicht. Wir müssten jetzt Til Schweiger in der Leitung haben oder so. Ich glaube, es kommt aber eine Verfilmung.
Der wohnt auch in Berlin, der kann doch mal durchrufen. Kennt ihr euch nicht irgendwie damals aus Niendorf noch?
Habt ihr zusammen Fußball gespielt? Wir haben zusammen Fußball gespielt. Was ich gehört habe, ist ein Gerücht, weiß ich nicht, der große Komödiant Heino Jäger, den viele Menschen nicht mehr kennen, soll auch verfilmt werden, das Leben von Heino Jäger, gespielt von Olli Dietrich. Das würde ich äußerst interessant finden, der ja auch ein glühender Verehrer von Heino Jäger ist. Jetzt werden wir aber auch zu nerdig und ich denke, wir sollten hier unsere Sendung beenden, weil einige Hörer uns vielleicht gar nicht mehr folgen können, weil wir jetzt so drin sind im Film. Wir sollten uns gleich noch eine Stunde irgendwie aufs Sofa setzen, Jan, und über Filme quatschen.
Wir sind totale Movie-Maniacs und das passt ja auch ganz, ganz toll, weil gleich gibt es ja quasi die Filme für
die Literaturagenten.
Ja, genau, ist ja eigentlich auch, also Bücher sind ja auch wie Filme, ja, Kopfkino ist das ja sozusagen. Das passt doch, das ist Audience-Flow-mäßig, weißt du? Bettina Rust eben mit Martina Gedeck, die haut uns davor so eine Sendung rein, nach der wir überhaupt nichts machen können. Und wir denken an den Audience-Flow, wir denken an die Sendung danach. Wir nehmen jetzt unsere Hörer und übergeben den Literaturagenten.
Die Literaturagenten, wie finden die das wohl, wenn ihre Lieblingsbücher verfilmt werden? Man kann doch nie zufrieden.
Stimmt nicht gut.
Hätten wir eigentlich nochmal einen Smalltalk halten können, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Unsere Sendung, unsere Zeit, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende.
Vorbei. Wir sind nächste Woche wieder live für Sie dabei, hier am 5. Mai, glaube ich, ist es dann, der 5. Mai.
Das war ein toller Sonntag mit dir.
Hat mir super gut gefallen, Olli.
Ja.
Du siehst auch gut aus heute.
Du siehst ganz toll aus. Ich würde mich aber trotzdem noch ein bisschen aufdressen. Ich würde noch ein bisschen Haargel an die Beine schmieren für die Lady, mit der du dich triffst.
Ich treffe mich gleich mit der Eva und ich glaube, da geht was.
Da geht einiges.
Ich glaube, da geht was. Ich übe schon mal Zungenkuss an so einem alten Waschlappen.
Und ich würde jetzt gerne mit einem schlauen Satz wieder mal die Sendung beenden. Heute habe ich ein Zitat von dem berühmten österreichischen Philosophen.
Ganz kurz, Olli.
Ja?
Ich würde dazu gerne Beatbox machen, aber leise.
Okay, aber ganz leise. Liebe Radio-Einzelhörer, ich habe ein Zitat heute für Sie rausgesucht von dem großen österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein. Der hat gesagt, es ist ein seltsamer Zufall, dass alle Menschen, deren Schädel man öffnete, ein Gehirn hatten. In diesem Sinne, wunderschönen Sonntag noch.
Dynamite!
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.